Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 270. Heute mit dem Rückblick auf WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist mal wieder nach langer Zeit der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Yo, Hell in a Cell ist Geschichte und wenn sich meine Stimme ein bisschen kratziger anhört als sonst, dann liegt es einfach daran, dass noch die Nachwirkungen vom WXW World Tag Team Festival hier vorherrschen. Erstmal ein Dankeschön an alle Leute, die wir da getroffen haben. Der Kai war ja auch da, der David war da und viele von euch auf uns zugekommen, haben irgendwie mit uns ein bisschen geplaudert. Das war super nett in dem Zuge nochmal. Dankeschön für das ganze positive Feedback, was wir da bekommen haben. Ja, Stichwort Positivität, ne? Positives Feedback zu Hell in a Cell habe ich heute relativ wenig bekommen, sondern da kamen schon die ersten Mails, kaum dass ich heute Morgen aufgewacht bin, kamen schon rein. Ulrich, du hast dir Hell in a Cell live angeschaut. Im Gegensatz zu mir, ich habe es mir heute Morgen angeschaut, also nach dem Aufstehen. Bist du wieder fit und hast du den Tag trotzdem genießen können?
Ja, es ging schon. Ich habe es schon verkraftet. Ich meine, letzten Endes ist ja meine Meinung bestätigt worden. Relativ unmissverständlich und unübersehbar hatte ich wohl recht. Kann ich nicht anders sagen.
Soll nicht voreingenommen klingen oder irgendwie ein bisschen selbstherrlich, aber es ist schon okay.
Also, wobei, ich könnte jetzt auch sagen, ich hätte jetzt auch, wäre nicht traurig gewesen, wenn ich nicht recht gehabt hätte, aber ich hatte halt einfach recht. Mein Gott.
Ja, das ist wie, was nochmal mit dem, ich möchte ja nicht sagen, ich hab's euch gesagt, aber ich hab's euch gesagt, so ungefähr. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Der Main-Event ist auf jeden Fall extrem kontrovers diskutiert worden. Wir haben viele Mails von euch bekommen. Ich habe auch bei YouTuber nochmal kurz dazu aufgerufen. Schreibt uns doch mal, was ihr drüber denkt. Da werden wir nachher drauf eingehen. Aber natürlich besprechen wir im Vorfeld erstmal den kompletten Event, wie sich das gehört. Und ihr wisst, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr gerne noch ein bisschen mehr Headlock in eurem Leben braucht, dann schaut natürlich gerne bei Patreon, auf Steady vorbei. Schaut vor allem aktuell auch auf YouTube vorbei. Da haben wir ganz viel Interviews und die Live-Reviews. Und bei Patreon und Steady in unserem Supporter-Kanal könnt ihr uns was in den Hut schmeißen. Und da gibt es dann auch exklusive Bonus-Podcasts. Jetzt vergangene Woche, wir hatten das Match of the Week mit Riddle gegen Adam Cole. Wir haben die Helden aus der zweiten Reihe und so weiter und so fort. Da haben wir die Legion of Doom besprochen. Wir hatten All Elite Wrestling's Dynamite besprochen. Also schaut da gerne vorbei. Es lohnt sich. Und in dem Sinne starten wir einfach mal durch und wir fangen natürlich wie immer vorne an und vorne, da ist bekanntermaßen die Kickoff-Show, da ist nicht viel passiert. Das Kuriose hier, Ulrich, an der ganzen Veranstaltung war ja, dass wir quasi bis vor wenigen Stunden vor dem Event eigentlich gar nicht genau gewusst haben, was uns hier erwartet. Es waren nur 4 Matches angekündigt und diverse andere Matches wurden dann ja im Verlauf von WWE Now verlautbart. Was sagst du eigentlich dazu, dass hier so wenig Matches beworben worden sind? Lag das einfach daran, dass diese ganzen Neustarts, Raw Season Premiere, SmackDown auf Fox und so, ist Hell in a Cell einfach untergegangen und man hat sich gedacht, komm, wir spielen da ein bisschen mit Feuer?
Ja. ich habe immer mich gewundert, ob ich irgendwas übersehen hätte. Das nicht nebenbei. Man kann ja mal auch im Lauf der Woche, also so Geschichten wie jetzt Baron Corbin gegen Chad Gable, das hätte man einfach mal auf Twitter kurz am Mittwoch oder am Donnerstag auch schon sagen können. Ich fand die Geballtheit dieser nicht angekündigten Sachen das Komische, dass man mal nicht alle Matches vorab schon so richtig fix macht oder in der Pre-Show noch eins dazukommt, wie ja diesmal auch, finde ich, habe ich auch kein Problem. Es ist nur merkwürdig, dass eben so viele auf einmal und die dann auch sehr Raw-zentrisch waren, auch noch, wieso die dann eigentlich bitte nicht im Lauf der Woche mal wenigstens nebenbei, sie haben so viele so eine Präsenz im Netz, Social Media, Webseite, Twitter, Facebook, Instagram, suchst dir aus, Dann macht man halt da irgendwie mal kurz ein WWE Now. Und jetzt übrigens, weil Baron Corbin einen Witz über kleine Menschen macht, gibt es jetzt wieder ein Match. Ich meine, das war ja die Begründung wohl letzten Endes.
Und ja. Demnach,
also das fand ich das Doofe. Und, ja. Und halt auch so, und dann hätte man ja dann auch so das Zusammengewürfelte an sich und dass dann so viele Leute wieder gar nicht da auftauchen. Und dann, ich vermisse auch, offensichtlich haben sie ja die Cruiserweights jetzt NXT zugeschlagen. Was schön für NXT ist, aber war schlecht für die Pre-Show, wenn man so will. Das wäre ein offensichtliches Match gewesen, wo man hätte fahren können, sollen, hat man nicht. Ja. Dafür kriegt man ein Frauenmatch, das niemand interessiert. Was aber natürlich das einzige Match war, wo es die Fortsetzung schon wieder während dem Pay-Per-View ankündigen. Weil das jetzt, wir wollen endgültig alle wissen, wer die stärkere Blondine ist.
Unbedingt. Nein. Das war ja auch ein hervorragendes Match, was sich die beiden hier mal wieder geliefert haben.
Ich habe schon Schlimmere gesehen von Lacey Evans, aber trotzdem, das heißt leider nur begrenzt viel.
Und es ist auch kein Match gewesen, was irgendwie den Pay-Per-View verkauft hätte. Also ich hätte danach nicht wirklich mehr Bock gehabt, mir noch den Pay-Per-View zu kaufen oder dafür zu bezahlen, wenn ich das Match gesehen hätte. Ansonsten, also meine Meinung, ich habe es ja schon im Wochenend-Podcast gesagt, ich finde das nicht so dramatisch, dass wenig Matches angekündigt wurden, weil man hat dadurch natürlich auch die Chance gehabt, ein paar Matches einfach so reinzuschmeißen, die einen überraschen können. Das hat man hier aber dummerweise nicht richtig geschafft. Also abgesehen von dem WWE Women's Tag Team Match war da für mich kein Match dabei, was mich jetzt absolut abgeholt hat, sondern es war sehr viel Midcard-Hölle, passend zu Hell in a Cell, was man hier präsentiert hat. Und das hat mich dann auch im Nachgang so ein bisschen geärgert. Kommen wir gerade in die Kickoff-Show. Da ist auch nicht viel passiert. Es gab reichlich Panel-Gequatsche und es gab eben das angesprochene Match zwischen Natalia und Lacey Evans, Ulrich. Du hast gesagt, das war okay für das, was es gewesen ist. Hier hat auf jeden Fall eine Natalia dann am Ende gewonnen. Wie hast du das Match gesehen?
Ja, also es hätte schlimmer sein können. Es war jetzt nichts Besonderes. Es ist ein bisschen komisch, wieso man Nettie gewinnen lässt, aber offensichtlich, damit man am Montag noch ein Match machen kann.
Ja.
Weil die Zukunft ist ja, wenn schon, wohl eher nicht sie. Nee. Es war ein Match und es hat nicht wehgetan. Ich habe übrigens, wenn ich es mir so überlege, bei der Pre-Show hat man da sitzen einen Coach, der ja sonst nichts mehr zu tun hat, außer Madden NFL zu kommentieren. Da ist mir bin ich mal vorbeigelaufen, wenn jemand gespielt hat, habe ich mir gedacht, hey, das ist doch der Coach. Der Wahnsinn. Ich habe gedacht, der ist nicht mehr bei ESPN. Der ist er ja auch nicht mehr. Macht der noch was anderes? Keine Ahnung. Ich
habe keine Ahnung.
Niemand weiß es, mir uns auch eigentlich völlig egal, glaube ich.
Genau das. Das wäre halt auch total wurscht.
Dann haben wir Sam Roberts, den Unvermeidlichen. Und dann haben wir Charlie Caruso, die da jetzt auch immer sitzen darf, was nicht stört, weil Charlie Caruso ist nett und man kann sie auch anschauen, zur Not. Und Booker T.
Genau.
Und dann denken wir, wenn da Booker T sitzt, der dann kurz auch ein bisschen Cross-Promotion für seine neue Sendung machen darf, warum setze ich dann nicht da jetzt René Young hin? Weil an der Stelle wäre sie okay gewesen.
Vielleicht, da haben sie sich gedacht, einer von denen reicht quasi. Vielleicht wollte man nicht zu viel hier Backstage bewerben.
Ja, aber dann hätte ich doch die genommen, die auch einen geraden Satz sagen kann, wenn sie mal ausreden darf. Ich meine, da ist Booker T ja schon ein bisschen schwieriger. Wobei scheinbar ist er inzwischen ein bisschen besser geworden, weil ich hatte schon länger nicht mehr den Eindruck, anscheinend Chucky Ducky Quack Quack hat er auch nicht gehabt, gleich.
Nee, hat er nicht. Also ich fand ihn erträglich. Er war sogar am Ende ein bisschen witzig, da hat Sam Roberts ja gerade, was die den Main-Event angeht, so ein paar schöne Floskeln rausgehauen und dann hat Booker gesagt, das klaue ich mir. Er ist da immer wieder jetzt auch zuletzt ja eher so für die humorigen Komponenten da. Das kann man so machen.
Auch im Interview mit Dings, Nikki Cross und
Alexa Bliss,
wo dann Nikki Cross five time Champion sagt, das hat er dann noch gut mit gutem Willen hingenommen. Das fand ich, hätte auch nicht jeder so ganz einfach geschluckt. Aber nee, da ist er wohl einigermaßen entspannt. Ich schmeiß hier mal gleich den Punkt ein, damit wir es nachher nicht irgendwie verknuseln. Das war ja auch die Pay-Per-View-Premiere der neuen Kommentarteams, neuen alten Gemischten, die ja auch sehr kuriose neue Ausrichtung der Kommentarteams, weil das A-Team ist ja jetzt quasi in der B-Show, die ja jetzt dann wohl eher die A-Show ist, weil die ja wohl mehr Geld einbringt. Michael Cole und Corey Graves haben ihren Bremsklotz losgebracht in eine Talkshow, sprich René Young ist verschollen gegangen und niemand hat sie auch nur ein bisschen vermisst. Null. Und die ein Zweier, ich finde es kurios, dass sie jetzt ein Zweier-Team fahren. Ich meine, das ist definitiv kein Nachteil. Never ever, war richtig gut eigentlich. Ich fand auch recht lustig, dass Corey Graves jetzt irgendwie lang nicht mehr so als dieser Heel-Faktor produziert wird, scheinbar schon manchmal. Bei einigen Leuten, wen hat er so gelobt diesmal? Irgendjemand.
Ich habe nicht drauf geachtet.
Also irgendjemand hat er schon
nicht, worauf du anspielst.
Relativ stereotyp wieder den Heel als quasi wie halt ein Heel-Kommentator ist, dass er ja die Heels eigentlich die
bei Baron Corbin hat er das ganz stark gemacht.
Richtig, bei Baron Corbin war es. Aber gut, Baron Corbin braucht sowas ja auch, weil sonst will man ja gar nichts sehen. War da relativ zurückhaltend und war echt gut. Die zwei zusammen waren gut und das Dreierteam von Raw, was ja jetzt ist, Vic Joseph, den sie hochbefördert haben offensichtlich, weil Tom Phillips ist nach England abgeschoben worden. Und der King, der überrascht, völlig überraschend irgendwie, aber der so ein bisschen zurückhaltend durchaus genießbar ist, wenn er nicht rumquiekt und irgendwie lustig Puppies ruft.
Das stimmt.
Das hätte er zwar diesmal echt gut können, bei einigen Leuten offensichtlich, aber hat er nicht. Und der Dio Madden, den finde ich halt kurios, den kennt kein Mensch, wrestlertechnisch. Natürlich hat man mitbekommen, der war mal Footballer und hat nie gespielt, glaube ich. Ich habe nachgeschaut, sein Rookie-Jahr war da verletzt, dann ist er entlassen worden, dann hat er 2 Jahre Practice Squad gemacht. Also er hat, glaube ich, kein einziges Spiel absolviert in der NFL. Aber egal, der ist 3 Jahre lang im Performance Center, will Wrestler werden und dann kommt scheinbar jemand und sagt, hey du, Wrestlen, pfff. Kommentator wirst. Und 2 Wochen nach seiner Premiere bei 205 Live und jetzt bist du bei der Raw-Kommentator, denken sich auch, oh, der hat sich aber auch sehr gut gemacht, finde ich. Also
ja. Das ist übrigens auch gar kein so seltener Weg, wenn man sich das mal so überlegt. Also WWE gerade versucht ja dann auch hier und da mal Leute anderweitig einzusetzen. Also wenn wir jetzt uns bei den Referees zum Beispiel mal anschauen, Drake Woods war ja früher auch ein Wrestler und ist dann eben quasi als Referee eingekauft worden. Und ich glaube, da muss man einfach irgendwann abwägen, was ist dir persönlich lieber, wenn da irgendwie der Call kommt und da kommt raus, irgendwie vielleicht kann der einfach besser reden als wresteln und vielleicht wird der sich nie durchsetzen. Ich habe ihn nie gesehen bei NXT, der ist ja da als Marcellus Black angetreten. Vielleicht hat er einfach in den Promoklassen einen viel, viel besseren Eindruck hinterlassen als in den Match-Studien, in den Einzelmatches oder in den House-Show-Matches, was auch immer. Vielleicht hat man gesagt, komm, probieren wir es doch mit dir mal als Kommentator. Ist doch besser, als gar nichts zu machen und dann irgendwann entlassen zu werden.
Ja, also ich meine, wenn mir das jemand vorschlägt, dann würde ich da, glaube ich, auch an seiner Stelle auch natürlich ja sagen, weil sicherer Job muss ich nicht unbedingt die ganze Zeit mit irgendwelchen, da waren ja diesmal auch ein paar ordentliche Sachen dabei, wo man sich gedacht hat, au, wow, das war schon nicht ganz so sauber oder ups, unglücklich und suchst dir aus. Also, ne, das war ich eigentlich recht positiv überrascht von der Qualität des Announcements diesmal. Also nicht sensationell und nix natürlich, aber auch nicht so störend wie öfters mal schon vorher.
Genau das. Das stimmt. Also mir ist auch ganz gut gefallen. Aber lass uns hier dann doch direkt mal auch in den Event reinspringen, bevor wir hier uns so lange mit der Kickoff-Show aufhalten und den Kommentatoren. Eigentlich geht es ja hier um das Geschehen im Ring. Und der Event startete wieder mit einem roten Käfig. Also der Hell-Cell-Käfig wurde nicht umgespritzt von einem Jahr aufs andere. Wir haben weiterhin die rote Zelle und da traten Sasha Banks und Becky Lynch natürlich im ersten Match an und es ging um die WWE Raw Women's Championship. Wir haben Sasha Banks schon mal in einem Hell-Cell-Match gesehen, damals gegen Charlotte. Hier etwas andere Matchführung, auch sehr hart. Wir haben uns damals ja so ein bisschen drüber ausgelassen, dass Sasha Banks da sehr crazy Bumps genommen hat, sagen wir es mal so. Was mir hier an dem Match extrem gut gefallen hat, war die Art und Weise, wie der Käfig immer wieder eingesetzt worden ist. Also sehr kreativ. Auch gerade diese Stuhl-Candlestick-Konstruktion, die beiden da teils gebaut haben. Wirklich sehr innovativ, was die beiden hier an den Mann gebracht haben und einfach eingesetzt haben. Mir hat dieser Kampf sehr, sehr gut gefallen. Da war eine schöne Psychologie dahinter. Ich habe einen Kritikpunkt, aber bevor ich den hier anbringe, gebe ich erstmal dich ab, Ulrich. Wie hat dir das Ding gefallen?
Der war richtig gut. Das war auch, kann man auch gleich sagen, das war das Highlight von der Veranstaltung.
Ja.
Und danach ging es nur noch bergab. Mal mehr, mal weniger schnell. Ich fand das, der war echt gut. Der war, hatte Dynamik drin, hat wenig Hänger gehabt, war brutal, kann man gut gewissens sagen. Ordentlich brutal. Sah auch ziemlich fies aus stellenweise. Überraschende Siegerin, würde ich doch eindeutig sagen. Ich glaube, damit hat man nicht gerechnet, dass Becky das gewinnt.
Ja, nicht in der Deutlichkeit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie hier mit per Aufgabe gewinnt. Das nicht. Ich habe zwar schon mir gedacht, dass Becky das hier gewinnen könnte, aber dass das dann wirklich so klar per Disarm Her hier ausgeht, habe ich nicht gedacht.
Also es ist ja auch ein bisschen das macht den Draft natürlich in ein paar Tagen auch interessant, weil die in der Promo für SmackDown recht prominent auch platziert war, aber sie hat ja offensichtlich den Raw-Titel jetzt. Ja. Also die Titel werden einfach mal kurz getauscht. Könnten wir, wieso auch nicht, tauschen sie kurz die Gürtel aus, weiter geht's.
wer weiß das schon. Gab's früher auch schon. Ja. Da hat man auch einfach mal John Cena und Batista getauscht, einfach nur so, ja.
Also das ist, das fand ich überraschend. Ich habe mir, bin mal auf deinen Kritik gespannt, einen kleinen, den ich, also ich habe eine Auffälligkeit, die natürlich bedingt war beim Table-Spot. Becky muss hochspringen, damit sie sauber durf den Tisch gehen kann.
Ja.
Das hat man sehr deutlich gesehen. Da war die Kamera in dem Moment ein bisschen ungünstig. Und dann habe ich mir noch gedacht, wenn Sasha Banks jetzt schon blaue Haare hat, kann sie denn ihr Outfit auch blau machen?
Das ist ein entscheidender Kritikpunkt in diesem Match.
Es beißt sich. sie hat ihr altes lila, violettes Outfit immer noch an, aber blaue Haare, dann, ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein ikonisches Outfit, wie jetzt von mir aus Brad Hitmans Harz pink-schwarze Look, dass man jetzt sagen täte, die schaut jetzt plötzlich ganz anders aus, wenn sie jetzt ein blaue Domina-Strapse anhat statt Lilla, ne? Es wird halt einfach passen irgendwie. Ich meine, sogar Bailey hat öfters andere Klamotten an wie Sascha Banks.
Das stimmt.
Aber also ist nicht wichtig, aber hat mich eigentlich schon ein bisschen gewundert, warum man das dann nicht anpasst. Ich meine, ihr Mann ist doch auch noch Schneider. Der kann das doch.
Eigentlich ja. Vielleicht hat sie das falsch aus dem Schrank gegriffen.
Man ja, weiß so, nicht. Sie wollte nicht Blue Tista werden. Sie wollte nicht Blue Sascha Blue
Banks.
Werden. Blue Banks, genau. Nee, also das Match war top. Es hat auch ganz schön lang gedauert, gell? Ich meine, was habe ich jetzt hier stehen?
24 Minuten knapp.
Ja, also es war richtig lang. Und richtig gut und hat gepasst. Der Anfang war ja auch so nach dem Motto, Sascha haut sie erstmal raus, bevor der Käfig überhaupt herunten ist. Und das war schon, das war echt gut. Also das war, wie jemand geschrieben hat in einem Internet-Dings, das beste Hell in a Cell-Match der Frauen, was jetzt zugegeben beim dritten noch nicht so den ganz großen Aussagekraft hat, aber ja.
Aber das war, ich würde das gar nicht so unterteilen. Gerade bei so einem Match, was so eine Qualität hat, würde ich gar nicht sagen der Frauen, sondern ich finde, das war ein richtig geiles Hell in a Cell-Match und das muss ich vor gar keinem Männer-Match irgendwo verstecken, sondern ich fand, das war von vorne bis hinten eine absolut runde Sache. Was mein Kritikpunkt hier angeht, das war nämlich die Geschichte mit der Armverletzung einer Becky Lynch. Da gab es ja diese schöne Szene, die fand ich sehr, sehr heftig, wo Sasha Banks den Arm von Becky in der Tür eingeklemmt hat und ein paar Mal so bam, bam, bam richtig hart davor gehauen hat und dann auch danach den Arm wieder bearbeitet hat und nach kürzester Zeit aber davon abgelassen hat, obwohl das ganz offensichtlich eine Schwachstelle gewesen ist. Auch Becky hat es danach nicht mehr irgendwie verkauft. Ich finde, man hätte das hier noch ein bisschen besser aufgreifen können. Ich glaube, da wäre die Emotionalität hin zu einer Becky Lynch noch ein bisschen stärker gewesen, wenn es nicht nur dieser Krieg zwischen den beiden gewesen wäre, also dieser Abnutzungskrieg, weil im Endeffekt haben die sich ja einfach nur die Bomben um die Ohren gehauen, sondern wenn du auch noch eine angeschlagene Championess hier gehabt hättest, die vielleicht mit einem Arm sich hier irgendwie noch den Sieg erstreiten muss. Das hätte mir gefallen. Ist aber jetzt nur, ich bin ja da bei solchen so Körperteile bearbeiten, ist ja so mein Wrestling-Steckenpferd, insofern bin ich da vielleicht auch ein bisschen picky. Ich will noch so zwei, drei Spots hier rausklauben, wo ich wirklich einmal laut aufgeschrien habe, war diese Meteora Knees auf die Leiter quasi nach draußen von Sascha gegen Becky. Absolut fantastisch. Ich mochte die Geschichte, die hier eben erzählt worden ist, auch dass diese Härte, die beiden Frauen an den Tag gelegt haben, fand ich unglaublich geil. Auch wie eine Sascha zum Beispiel die Bumps teilweise genommen hat in den Käfig, als die Dropkicks von Becky in den Käfig gekommen sind, fand ich ganz herausragend. Wir haben jetzt zwei Frauen gehabt, die auf Augenhöhe um diesen Titel hier gefochten haben und die sich wirklich alles entgegengeworfen haben. Das ist einfach nur die Geschichte hier gewesen. Wir haben zwei wirkliche Alpha-Tiere hier gehabt, die um diesen Titel kämpfen wollten. Wir hätten beide den Kampf gewinnen können. Am Ende ist es dann eben Becky Lynch mit dem Disarm Her gewesen und auch da mit den heftigen Aktionen von oben. Ich fand diese Stuhlgeschichte am Anfang, am Ende, wie fandest du die? Das hat ja so ein bisschen ECW-Anleihen natürlich mit diesem Stuhlberg, den wir da gehabt haben. Ich war nicht ganz zufrieden, weil die Stühle nicht quasi direkt gegen Becky am Anfang eingesetzt worden sind, sondern um sie herum wurde ja so gebaut. Und diese Schläge, die eine Sascha dann auf Becky abladen wollte, da hat man schon gesehen, dass die eindeutig einfach nur auf die Stühle gehen, trotzdem die Kamera so extrem rein und raus gefahren ist, dass man quasi in der Bewegungsunschärfe das nicht sieht. Das hat mir nicht so gut gefallen hier zum Abschluss. Ist dir das auch aufgefallen oder bin ich wieder nur der Nitpicker hier?
Ich glaube, da hast du mehr gesehen als ich in dem Fall. Okay. Ich war das generell so, wenn jemand 15 Stühle hintereinander nahe wirft, denke ich mir bloß, hoppla, jetzt müsst ihr aufpassen, dass die da drin liegt, den rechtzeitigen Arm hochkriegt, bevor sie den Stuhlkante ins Gesicht kriegt.
Das stimmt.
Das kann ja auch mal schnell passieren. Da natürlich ein bisschen überzogen, immer so viel Zeug. Und dann natürlich, dass man eine Aktion vom obersten Ringseil auf die Stühle drauffallen, das sieht schmerzhaft aus. Ist es wahrscheinlich auch einigermaßen. Ich habe Becky hat auch beim Candlestick draufhauen ordentlich mehr durchzogen, offensichtlich. Das hat es auch schon ordentlich geknallt. Aber ist mir nicht weiter aufgefallen. Es war einfach ein richtig gutes Match.
Ja.
Und das auch. Und ziemlich halt eben auch grob und alles. Ohne gleich völlig selbstmörderisch auszusehen. Wobei ein paar Sachen waren schon dabei, wo man sich denkt, uff, aua.
Ja, aber ich finde, das macht dann auch so ein Match aus. Das muss nicht alles glatt gebügelt sein. Da darf auch ruhig mal was ein bisschen grober aussehen. Auch da ein anderer Spot, der mir hier extrem gut gefallen hat, war dieser Spot, wo die einen Stuhl genommen haben, die quasi umgedreht haben, sodass die Beine nach oben standen und dann den Drop-Toe-Holder drauf gezeigt haben. Da habe ich mir gedacht, so, da müsst ihr aber sehr präzise fallen, damit das nicht irgendwie ins Auge geht, sprichwörtlich.
Ja, das, ich habe mal Auge, da, richtig, da habe ich mal Auge gedacht, in der Aktion, muss es sein, muss es natürlich gar nicht. Das ist schon echt, da muss man richtig, wenn da ein bisschen was schief geht, dann geht es aber gleich richtig schief.
Genau, so. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Drop-Toll, ich glaube, es war ein Bulldog, Entschuldigung, ich glaube, das war eine andere Aktion, aber ist ja egal. Trotzdem, aber das war doch so für den Effekt, war das doch geil, auch wenn du da in der Halle gesessen hast. Du kannst ja nicht genau sehen, wo eine Sascha dann drauf gelandet ist. Ich glaube, das ist gerade so in der Halle, weil du eben nicht alles siehst, ist das ein richtig cooler Effekt, den sie sich da überlegt haben.
Ja, das schon, aber das ist ein bisschen, wo man sich denkt, don't try this at home, kids.
Ja, das ist richtig.
Also, wo ich nicht so sicher bin, ob ich das ganz so toll finden soll, darf, tue. Also, schwierig.
Ja, egal wie, das war ein wirklich toller Opener, den wir hier gesehen haben. Du hast es gerade richtig gesagt, Match of the Night, da geht gar nichts dran vorbei. Und auf jeden Fall auch ein absolutes Aushängeschild hier nochmal für die Damendivision, also die beiden haben sich hier nichts geschenkt, das war sehr hart und ich hoffe auch, dass diese Fehde noch ein bisschen weitergeht, weil die beiden holen offensichtlich einiges aus sich raus, um es mal so auszudrücken. So, weiter ging es mit dem Tornado Tag Team Match, was angekündigt worden ist. Es war natürlich Roman Reigns und Daniel Bryan auf der einen Seite und Luke Harper und Eric Rowan auf der anderen Seite, die alten Knüppelbrüder. So, das war so ein Kampf, da haben wir im Vorfeld, da, Kai und ich schon gesagt, so, das sollte ein richtig gutes Match werden. Ist es auch geworden. Das war ein hart geführtes Durcheinander, was wir hier gesehen haben. Schnell geführt, knapp 17 Minuten lang. Wie hat es dir gefallen, Ulrich?
Ja, ich war auch, ich fand, wieso man es zum Tornado Tag Team gemacht hat, hat mich ein bisschen gewundert. Das war ja auch kurzfristig nochmal die Änderung. Aber von mir aus, dann ist es halt ein Kuddelmuddel. Wäre es so auch geworden, ist ja irgendwie lag auf der Hand. Ich fand das auch sehr interessant, cool anzuschauen, auch ohne viel Hänger, ein bisschen wild stellenweise, ein bisschen unsauber kommt es mir manchmal vor und ich bin halt auch nicht so ganz sicher, nachdem ich habe jetzt nochmal geschaut, ob man was liest, es blieb ein bisschen so den Eindruck, dass das nicht alle so ganz heil überstanden haben am Schluss.
Ja, also sowohl ein Luke Harper hat sich ja da ans Knie gefasst. Ich habe auch gesehen, dass ein Daniel Bryan ganz schlimme Schrammen und Beulen am Rücken gehabt hat. Also die haben sich hier auf jeden Fall nichts geschenkt. Es wirkte auf jeden Fall so, als wären da einige mit ein paar Blessuren auf jeden Fall
also rausgegangen. Also das Knie, Roman Reigns hat wohl irgendwie getweetet, dass er sich mit dem Knie was Knie verdreht hat. Ein bisschen.
Bei dem Table-Spot war das, ne? Bei
diesem, ja, da hat er noch, Spear hinterher. Der hat vorher auch schon am Knie okay. Was gehabt und dann aber, nachdem er sie auf dem Tablespot, dann ist er, wie er runtergefallen ist, hat er gleich hingelangt, so richtig. Und Bryan, der ist mal von Rowan mehr oder weniger auf den Kopf geworfen worden und der ist ja wirklich, das hat man, also wenn es gefaked war, dann war es sehr überzeugend gefaked, wie sie rausgegangen sind. Ja. Dann hast du ja, er ist ja vorgegangen, hat sich die ganze Zeit an den Kopf gelangt und ist dann oben umgefallen quasi. Am Ende Rampe, dann ist die Kamera weg und hast nichts mehr gesehen. Also es sah halt so aus, als ob er wirklich wieder ausgenockt war. Und im Ring selber ist er ja auch nach dem Hack ist er ja auch sofort runter und raus. Also das sah nicht gut aus. Also sie haben nichts gesagt, man hat hinten nach nichts gelesen. Also ich habe zumindest nichts gelesen. Vielleicht war es dann halt doch nichts, aber gerade bei seiner Vorgeschichte macht man sich da schon Sorgen, weil wieso sollte er so am Augenwinkel der Kamera zusammenbrechen, wenn es ein Engel wäre? Also es war ein bisschen gefährlich aus.
Generell, was ich hier interessant fand, war die Art und Weise, wie man beide Teams hier präsentiert hat, weil ich finde auch, dass gerade Roman Reigns und Daniel Bryan, die ja kein etatmäßiges Tag-Team sind, hier schon ordentlich harmoniert haben, oder? Das war so mein Eindruck, dass man jetzt nicht den Eindruck gehabt hat, dass wir hier zwei Einzelwrestler gehabt haben, sondern gerade in den Aktionsfolgen, das haben wir dann speziell auch am Schluss nochmal gesehen, wo die beiden ja da wirklich ihre Signature-Moves quasi aneinander gereiht haben, so ähnlich hat man es zu Beginn des Matches auch. Da hat man schon den Eindruck gehabt, dass wir hier einfach zwei gute Tag-Teams gegeneinander haben. Wie siehst du das?
Ja, schon. Also es ist in den ganzen Dingen ist so viel kurios und lustig. Zum einen natürlich Luke Harper ist wieder da, wo ja immer die Gerüchte sagen, der ist keiner will ihn, er will weg und alles ist schief gegangen, haben sie die Leute gut verarscht scheinbar. Dann Luke Harper sieht ja momentan fast schon schmächtig aus.
Das stimmt, ja.
Wenn man so will. Und ich finde auch so faszinierend, jetzt haben sie es endlich wieder geschafft, dass Roman Reigns einigermaßen sympathisch kommt. Ich meine, natürlich im Zusammenspiel mit seiner Krankheit, aber hinten nach hast du schon wieder gemerkt, dass das wieder umgekippt ist. Und jetzt wird er quasi mit einem missverstandenen Heel gekoppelt und trotzdem dann werden sie vom Publikum gemocht. Ja. Beide eigentlich. Also es ist schon, und natürlich da am Schluss die Umarmung war schon witzig irgendwo auch, so ein bisschen knuffig.
Das stimmt.
Also, ja, und die haben gut zusammengearbeitet, stimmt. Das war auch ein echt gutes Match. Da denken sie sich, hey, zwei coole Matches am Anfang, wann geht's schief?
Ja, ne? Also so war es wirklich. Und danach ist es ja auch steil bergab gegangen. Aber hier nochmal zu dem Match. Du hast es schon angesprochen. Also, sie haben auch einfach alle Beteiligten harte Aktionen genommen. Und auch gerade Daniel Bryan hat hier Dinger genommen teilweise. Da hast du dich auch gefragt. Also, egal, ob es jetzt dieser Michinoku-Driver ist, den er da von Luke Harper abbekommen hat. Die Top-Rope-Powerbomb, die er einfach mal so weggesteckt hat. Wir haben später auch noch, also nicht gegen Daniel Bryan, aber dann auch den anderen Kollegen hier, ich glaube Eric Rowan ist dann ja, wer ist durch den Tisch gegangen am Ende? Es war Rowan ist durch den Tisch gegangen, durch den Spear, ne?
Ich weiß es gar nicht mehr zugegeben.
Ich bin mir relativ sicher, dass es Eric Rowan gewesen ist, der durch den Tisch gegangen ist, weil Luke Harper hat ja dann im Ring den Spear, den Pinfall eingesteckt. Egal wie, das war ein sehr schnell geführtes, hart geführtes Match, was wir hier gesehen haben, mit vielen tollen Aktionen, eine coole Geschichte von einem sich uneinigen Team, das sich doch irgendwie zusammengefunden hat, um dann am Ende sich zu knuddeln, so ein bisschen. Und eben, hast du den Eindruck, dass Harper und Rowan hier irgendwas in ihrem Standing verloren haben, an ihrem Monster-Dasein, was ja gerade bei einem Eric Rowan im Vorfeld ganz extrem aufgebaut worden ist, wenn wir uns da an die Matches gegen Roman Reigns erinnern?
Nö, eigentlich nicht. Ich mochte sie ja als Bludgeon Brothers gar nicht.
Ja, ich weiß.
Überhaupt nicht. Ich fand die furchtbar, auch all dieses. Ich meine, jetzt sind sie zwei normale, in Anführungszeichen, Typen, ja. die mit irgendwelchen komischen Metal-Band-Shirts reinmarschieren und halt Arschlöcher sind, so ungefähr. Böse, fiese Brocken, aber halt nicht irgendwie so quasi kultisch gedönstes, seltsam.
Das stimmt, Comic-Figuren.
Gespacedes, möchte gern Canes, nenne ich es jetzt einfach mal. Irgendwie funktioniert es besser. Also, und ja, mal gucken. Also, mein Standing gewonnen haben sie natürlich auch nicht. Sie haben ja letztens verloren, aber gefühlt hat sich da jetzt nichts geändert, so an der Wertigkeit der Leute. Außer, also auf der Seite der Bösen hat sich nichts verschlechtert, aber auf der Seite der unfreiwilligen Buddy-Guten hat sich's verbessert. Also, es war unterm Strich besser für alle.
Das sehe ich ganz genauso. Und wir können auch hier etwas länger über solche Matches reden. Weil die anderen Matches, die jetzt in der Midcard stattgefunden haben, die waren nicht so mega aufregend, um es vorsichtig auszudrücken. Ne? Also, wir springen jetzt so ein bisschen weiter. Es gab ja dann, wie gesagt, Daniel Bryan und Roman Reigns haben dann nach dieser Kombination hier gewonnen. Sehr schönes Match. Es gab danach noch ein Backstage-Segment mit Charlie Caruso und Seth Rollins. Und Seth Rollins sagt, ne, er wird hier mal wieder alles niederbrennen, weil das ist das, was er macht. Und dann ging es weiter zu einem Match, was auch in der Kickoff-Show aufgebaut worden ist. Das haben wir gerade so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es gab so ein Backstage-Segment mit Ali, der so ein bisschen darüber gesprochen hat, so, ja, ich weiß, ich hatte mein Momentum, ich habe es irgendwie verloren, aber jetzt werde ich es wiederbekommen. Und dann kam Randy Orton dazu und hat sich so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Und daraus entstand dann dieses Match zwischen eben jenem Randy Orton und jenem Ali. Und die beiden haben sich, wie ich finde, hier ein solides Match geliefert, aber es fühlte sich einfach total wie aus einer Wochenshow an. Und das hat mich so gestört. Es hatte für mich keine wirkliche Bedeutung aus dieser Kickoff-Show heraus. Wie war das bei dir?
Ja, ich meine, ich fand, es war schon begründet, das Match. Die sehr kurze, knackige Herleitung, aber so Orton sagte, du junger Hüpfer, du wirst eh nichts. Und der ist beleidigt und lässt sich provozieren, sagt, dann halt jetzt gleich, komm. Und Orton sagt, ja, mach mal. Und dann, ja, hat er ja gemacht, quasi. Es war, für das, was es war, war es ein ordentliches Match, finde ich. Ich meine, das Problem ist bloß, dass mich Randy Orton-Matches immer langweilen. Und Ali halt, ich finde, er steht jetzt auch nicht schlechter da als vorher. Bloß geholfen hat es ihm halt auch nichts.
Nee.
Wenn er am Schluss dann den ersten Konter, so schön er ist, 5 Sekunden später kriegt er dann doch ein RKO und weg ist er. ich meine, ja, das war's. Also, das war jetzt ein Füller-Match. Nachdem sie vorher schon 4 Matches angekündigt haben, hätten wir das 5. auch nicht mehr unbedingt gebraucht. Aber ja, also es war halt auch kein schlimmes Match. Es war halt auch.
Nee.
Also ich meine, es kam halt auch zu einem Zeitpunkt, wo zwei vorher zwei Knaller waren und das Publikum quasi aufs Klo geht. Das hat man ja auch wieder gemerkt.
Ja, war es eindeutig wieder ein bisschen ruhiger hier in der Halle. Nee, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, es war eben durchaus ordentlich, was die beiden gezeigt haben, da bin ich komplett bei dir, aber es hat irgendwie auch keinem so wirklich weitergeholfen. Also du hast diesen einen Spot zum Abschluss angesprochen, wo eben ein Ali hier den RKO quasi mit dem Handstand gekontert hat, das sah fantastisch aus und kam absolut aus dem Nichts. Generell die Offense von Ali ist absolut fantastisch, die macht total viel Spaß. Und dem gegenüber steht natürlich Randy Orton, der hier das Match immer wieder so ein bisschen verschleppt hat, wie es nun mal so Randy Orton-Art ist. Das passt ja auch irgendwie. Und manchmal hat man ja so diesen Clash of Styles, dass daraus ein richtig geiles Match wird. Aber dieses Match, was wir jetzt hier gesehen haben, ist für mich zumindest nie aus diesem Anfangsstadium rausgekommen. Das war alles cool und man hat auch gesehen, da gab es dann die härteren Aktionen. Es gab den 450 zum Beispiel von einem Ali, wo man gedacht hat, so jetzt könnte es vorbei sein. Es gab einen Tornado DDT und so weiter und so fort. Und dann spätestens nach diesem RKO dachte ich so, oh, jetzt geht das Match in die nächste Stufe und wir kriegen noch so 2-3 Minuten, wo es dann Vollgas gibt. Und wie du schon gesagt hast, dann war es danach vorbei. Und man hätte hier, glaube ich, wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte oder vielleicht ein bisschen am Anfang die Zeit nicht so verschleppt hätte, hätte man, glaube ich, hier ein besseres Match mit einem größeren Impact haben können, als das, was es dann am Ende geworden ist. Weil dieses junge, aufstrebende Star gegen etablierten Helden, da kannst du mehr Drama rausholen. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. War das bei dir auch so?
Ja, es war halt ein Match, das da war. Und es war eins der, wo ich auch gekürzt hätte. Ich meine, es ist jetzt mit 12 Minuten nicht unendlich lang gewesen, aber es fühlt sich halt, ich meine, Orton-Matches sind halt auch eher nicht die schnellsten Matches heutzutage. Kürzer.
Oder halt dramatischer am Ende. Also dann wirklich auch nochmal, auch ein Randy Orton kann ja Gas geben und so. Das ist ja nicht so, als ob der das nicht können würde, als ob der das athletisch nicht drauf hätte. Aber mir hat es dann am Ende wirklich gefehlt, dass man da nochmal so richtig auf die Tube drückt. Das war schade, weil ich glaube, wenn das so jetzt ein okayes Match gewesen hätte, das ein gutes bis richtig gutes Match werden können. Und das hat man eben hier nicht gewagt. Vielleicht auch bedingt durch die Position auf der Karte. Man wusste garantiert, dass die ersten beiden Matches hier Granaten werden. Entsprechend wollte man vielleicht auch hier gar nicht nochmal so dieses Extra-Quäntchen nochmal gehen. Das kann natürlich auch gut möglich sein. So wie es war, war es in Ordnung. Aber es ist nichts, abgesehen von dem schönen Konter, den wir hier gesehen haben, an das wir uns übermorgen noch erinnern werden, ehrlich gesagt.
Jo. Aber ich meine, wir werden das Match sicher noch 15 Mal sehen, die nächsten paar Wochen.
Das ist durchaus möglich, dass wir da nochmal ein Return-Match oder sonst irgendwie so kriegen, ja.
Im Worst Case kann man es ja auf Main Event verschieben. Da laufen ja jede Woche immer die gleichen Matches.
Das guckt ja auch keiner.
Ja, aber es hat mir, also für Leute, die es nicht mitbekommen, ich weiß, bei uns kommt es auch nirgends, glaube ich, oder?
Im Network läuft es.
Ja, im Network. Aber da, also jetzt, momentan ist gerade die Best of 35-Serie von Mojo Rawley gegen No Way Jose unterwegs. Und davor war 2 Monate lang jede Woche Dana Brooke gegen Sarah Logan.
Das stimmt, ja.
Und da, wo man sich auch fragt, warum. Aber ja. Ich meine, ist ja nicht so, dass nicht genug Leute hinten sitzen haben, die nichts tun. Die man dann auch mal rausschicken könnte, aber ist ja auch wurscht. Nee, also ja, dieses Match war und es wird wieder sein und ja, es war nicht schlimm.
Ja. Genau. Kommen wir zum nächsten Match. Das hat mir nämlich überraschend sehr, sehr gut gefallen. Da trafen die WWE Women's Tag Team Champions Alexa Bliss und Nikki Cross nämlich auf die Kabuki Warriors, also Kairi Sane und Asuka natürlich. Und was mir hier gefallen hat, war, das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass Asuka und Kairi Sane wirklich mal ein bisschen Kante und Charakter gezeigt haben. Ich fand die hier beide super und mich hat fast der Kommentar ein bisschen aufgeregt, weil da gerade über eine Asuka so abfällig gesprochen worden ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber wo sie über sie gesagt haben, so ja, sie war ja mal eine der meistgefürchteten Frauen früher oder ja, jetzt zeigt sie auch mal was von der Aggressivität, die man früher von ihr kannte. Das klingt so, als wenn sie irgendwie 50 wäre und nochmal so in den Ring zurückgekommen wäre. Dabei ist sie ja noch in der Blüte ihrer Schaffenskraft hier im Wrestling Ring. Trotzdem, ich fand's geil, dass wir hier eine klare Charakterentwicklung von den Kabuki Warriors gehabt haben. Und wir haben auch neue Champions hier bekommen. Wie hat dir das gefallen?
Also zum einen finde ich natürlich, der Kommentar war aber auch korrekt, weil seit sie im Main Roster ist, hat sie am Anfang ein bisschen was und dann hat sie sich von Carmella ein paar Mal einwickeln lassen. So sehr ich Carmella schätze, weil ich die einfach unterhaltsam finde, aber in Kombination mit James Ellsworth, das war so das Klassische, man muss ein Vollidiot sein, um sich da einwickeln zu lassen. Und ja, und seitdem war halt auch nichts mehr. Also es stimmt ja auch. Also es hat schon gestimmt, ob man es vielleicht so negativ geben muss, weiß ich nicht. Dann hat mich kurz irritiert, wo ist Paige? Aber ich habe irgendwas mitbekommen, die hat wohl wieder eine Operation gehabt. Scheinbar eine Nackenoperation, eine frische. Dann,
ja, genau.
Gut, das hätte man aber vielleicht auch irgendwo mal noch erwähnen können, wenn man sie schon vorher immer als Sprachrohr hinstellt. Dann natürlich, da gebe ich den Ex-Champions recht, warum haben die jetzt eigentlich das Titelmatch überhaupt bekommen? Das war jetzt auch einfach so, ja, da haben wir noch ein Team, wo eigentlich gut ist und die dürfen jetzt auch mal. Also, ich meine, schön, dass wir es bekommen haben. Ich finde das auch gut tatsächlich, aber es war auch so, warum? Und wenn das dann die Champions ansprechen und recht haben, ist natürlich so eine Geschichte. Dann, für mich war das ein Heel-Turn einfach.
Ja.
Warum? Wird nicht erklärt, ist nicht motiviert, passt aber natürlich ganz gut. Also, wobei eine Kairi Sane als Heel habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, in Japan wird es schon mal gewesen sein, aber hier bei uns, also im WWE-Welt-Universum, also im Universum natürlich, da war sie ja bisher immer Face. Aber es war ganz gut. Dann, was ich ganz schlimm finde, ist die Musik. Das geht überhaupt nicht. Ich meine, dann gibt den Leuten, dann macht ein Film. Ich meine, zwei Themen zusammen zu mixen, das kommt ja immer wieder mal. Das funktioniert ja teilweise auch gar nicht so schlecht, aber bei dem funktioniert es gar nicht. Das war einfach das nur gruseliger Mist. Also das war ganz schlimm. Dann macht jetzt den, gibt denen mal ein vernünftiges Thema oder spielt nur eins von beiden. Und natürlich die Mutter und wer weiß der Henker, wer noch alles, Gedenk. Grüner Nebel-Aktion ist natürlich schon auch irgendwie eigentlich so absurd. Warum wird man dafür nicht disqualifiziert? Aber gut, gehört halt dazu.
Das gehört dazu. Ja, aber ansonsten, ich fand, das war ein schön geführtes Tag-Team-Match mit gegensätzlichen Figuren. Und eben dadurch, dass dieser Charakterwandel jetzt eigentlich so aus dem Nichts kommt, hat es mich so überrascht. Und dadurch hat es mich in das Match reingezogen. Also ich finde, dass auch eine Kairi Sane hier wirklich allen voran mit diesem Eye-Poke of Doom, nenne ich ihn mal, diesen, wo sie eigentlich, glaube ich, den Dropkick in die Ecke zeigen wollte oder den Knees in die Ecke und dann eben erstmal im Vorfeld einmal Nikki Cross einen einen Peaks in die Augen gegeben hat. Genau, das war der Sliding D, das war der, wie heißt das, der eingesprungene, eingeslidete Clothesline in die Ringecke, das war es, kein Dropkick. Das hat mir super gut gefallen und auch eine Asuka mit egal ob es jetzt mit dem Haaregezieher oder was auch immer gewesen ist, das hat für mich total gut alles zusammengepasst, weil sie dann ja eben auch hier absolut einfach mal wieder Charakter gezeigt haben und das möchte ich sehen und außerdem braucht die Damendivision auch wirklich mal ein wirklich funktionierendes und ernstzunehmendes Heel-Tag-Team, was wir dann hier haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Bayley und Sasha Banks so bald wieder in der Division sehen werden. Entsprechend sind die Kabuki Warriors dann auch hier mit dem grünen Nebel, mit dem Green Mist, den du gerade schon angesprochen hast, passen die da absolut gut rein. Mir hat es total gut gefallen, was hier mit den Warriors passiert ist und Alexa und Nikki Cross schadet das nicht, weil im Endeffekt können sie jetzt eben sagen, so ja, das Match haben wir haben zu wenig Zeit im Vorfeld gehabt, wir sind betrogen worden, wir sind hier angespuckt worden. Da gibt es genug Entschuldigungen, dass sie sich quasi ein Rematch holen können.
Und vor allem, ich finde auch nicht, dass es, weil ob das jetzt der Anfang vom Split ist. Ich sehe nicht wieso, weil sie hat ja das Match nicht verloren. Nikki Cross hat das Match ja nicht verloren für Alexa, sondern sie ist halt überrascht worden von fiesen Heel-Dingern, wo auch eine Alexa Bliss, die ja klug ist, schließlich auch erkennt, dass wenn jemand hinten ein grünes Gesicht hat, dann hat sie sich keinen Botsch geleistet oder so, dann, sondern sie ist beschissen worden, so ungefähr. Aber
genau
ich muss übrigens in dem Zusammenhang auch immer noch den YouTube-Kanal von Asuka, den es ja jetzt inzwischen gibt, seit ein paar Wochen. Es ist so völlig absurd irgendwie, wo ich mal auch denke, ich meine, Kayfabe ist tot, wissen wir ja auch alle, aber das ist ja wirklich so völlig, völlig andere Charakterdings. Die ist jetzt so die stereotype, durchgeknallte japanische Zockerin in ihrem Kanal. Und dann, das schadet irgendwie, wie soll ich sagen, schadet. Aber es wirkt halt schon komisch, dann so im Ring Badass, ohne No-Nonsense Badass irgendwas und so auf dem YouTube-Kanal so verspieltes Mädel, die kaum klischeehafter sich aufführen könnte. Aber
die war doch auch früher mal Game-Designerin, wenn ich mich komplett täusche, oder?
Ja, irgendwas war. Sie ist ja bei Up, Up, Down, Down auch ein paar Mal dabei gewesen, aber halt nicht so völlig. Was auch interessant ist, die spricht ja auch, die kann ja schon irgendwo ein Stück weit Englisch. Ja. Auch wenn man es nie so recht mitkriegt, aber in ihrem Kanal hat, der Kanal ist lustigerweise, die Beschreibung des Kanals ist alleine japanisch. Der Beschreibungstext ist komplett nur japanisch. Da kannst du halt irgendwo rauslesen, steht irgendwo WWE drin. Aber in den Videos redet es auch ein bisschen Englisch schon auch, aber es ist so, es ist merkwürdig. Kana-chan. Okay. Ich meine, alleine, dass sie Kana-chan heißt in dem Kanal. Also niedlich.
Aber sie hieß ja Kana, das war ihr alter Name.
Ja, aber Chan ist ja eine Niedlichkeitsform.
Ja, okay.
Und dann natürlich ja, und? Asuka-chan. Ist ja, ja. Ich meine, das erinnert mich ein bisschen an Yakuza, wenn dann da Majima kommt und sagt, Kiryu-chan. Muss ich so denken, es ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, Gedankensprünge für Leute, die Videospiele zu viel spielen. Egal.
Genau.
Aber nee, also war, das war, ich würde sagen, wer hier abschaltet, hat nichts falsch gemacht. Also nach diesem Match.
Du, nach diesem Match, genau. Ja, wir werden gleich noch heiß diskutieren über den Main Event. Lass mal zum nächsten Match kommen hier. Da gab es mal wieder ein etwas lieblos zusammengewürfeltes Match, was eigentlich nur dazu diente, Braun Strowman hier over zu bringen. Wir haben die Viking Raiders mit einem mysteriösen Partner gehabt, das war dann eben jener Braun Strowman und die traten an gegen den OC, also die Good Brothers und AJ Styles natürlich. Match in sich war okay, ist jetzt nichts Weltbewegendes passiert, wenn man da mal ehrlich ist. Wir haben die üblichen Isolationsphasen gehabt, ehe dann am Ende ein Braun Strowman, wie er es zuletzt auch gemacht hat, einfach alle abgeräumt hat und am Ende gab es einfach einen total unmotivierten DQ, was mich echt wahnsinnig gemacht hat, weil es überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, dass im Six-Man-Tag plötzlich, wenn dann mal ein paar Leute im Ring stehen, dass dann auf einmal unterbrochen wird. Verstehe ich nicht. Das ist so eine sehr beliebige Regelauslegung, die mich hier so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, der einzige Grund, weshalb es diesen Match gab, war, damit Braun Strowman am Ende seinen Knockout-Punch, also geht jetzt wirklich den Big-Show-Weg, hier gegen AJ Styles zeigen durfte, oder?
Ja, man muss ja Crown Jewel pushen. Ich meine, das ist die einzige Logik. Wobei heute, wir nehmen ja hier jetzt am Montag schon auf, Raw noch nicht gesehen haben, wo natürlich unter anderem Tyson Fury sich äußern wird, was er davon gehalten hält, dass jetzt Braun und so weiter. Also wo offensichtlich das Matchmaking vorangetrieben wird. Ich finde auch, ja, ich fand auch die schauspielerische Leistung von AJ Styles nach dem Match einigermaßen interessant, ja.
Ja, das Match war da. Jeder hat irgendwie so seine Aktionen irgendwo hier zeigen können. Das Match war an sich okay, aber letztlich war es eben dann nur Aufbau. Und wie gesagt, Braun Strowman wird jetzt hier als der mit der Knockout-Power verkauft. Sofern dann jemand vom dritten Seil ihm in die Faust springt, dann ist er in der Lage, jemanden auszunocken. Passt schon, mal gucken, ob Tyson Fury das auch macht. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt in der Art und Weise, wie man jetzt plötzlich wieder einen Braun Strowman hier in eine andere Richtung schiebt. Das gefällt mir nicht. Ob die Viking Raiders und die Good Brothers hier, ob die davon profitieren, dass sie jetzt hier in diesem Schmonz noch mit drinstecken, glaube ich auch irgendwie nicht. Midcard-Hölle, sage ich einfach.
Ich würde mal sagen, bei den Good Brothers ist es wurscht, weil die eh schon seit Jahren kein Standing mehr haben, sage ich jetzt mal. Auch hier, trotz allem jetzt nicht. Und ich meine, AJ, dem wird das nicht wehtun, wenn er jetzt hier 3 Minuten lang Groggy spielt und umkippt, sobald er aufstehen will. Haha. War lustig. Mhm. Aber gut, es gibt schlimmeren Humor, haben wir auch alles schon erlebt, natürlich. Aber bei den Viking Raiders ist es halt ein bisschen schade, weil die ihre kurze Zeit in NXT doch so prägnant waren. Und dann werden sie erstmal 3-mal umbenannt und dann müssen sie ihre eigenen Namen abgeben und jetzt sind sie irgendwelche Säckel. Die ja, halt so als Staffage für Braun. Wobei ja auch vorher war, wer der Mystery Partner, gab ja auch die These, dass es Cedric Alexander hätte sein können. Das hätte storytechnisch sogar einen gewissen Sinn gehabt, aber ich glaube, der ist auch ganz froh, dass er nicht dabei war.
Ja, also es hat jetzt hier nicht wunderviel viel gebracht. Es war da das Match, es war okay, es war ein bisschen ein Füller mit einem blöden Ende, aber das wird garantiert jetzt auch bei Raw weiter fortgesetzt. So, weiter ging's. Es gab noch ein Backstage-Segment mit Street Profits und Carmella hat ihren 24/7-Belt an ausgerechnet Tamina verloren. Oh mein Gott.
Ja, zum einen die Street Profits, irgendwie, ich kapiere es halt einfach nicht, was das da. Ich finde diese Segmente auch, die geben mir nichts. Die geben mir einfach gar nichts. Aber ich fand die im Ring gut. Sie haben mich sehr überzeugt beim Takeover, wo sie gewonnen haben. Vor allem der Dings, der
Montez Ford.
Ja, genau, der Schlankere, das ist der Montez Ford, oder?
Der Schlankere ist der Montez Ford.
Genau, den finde ich sehr überzeugend. Der 24/7-Titel als Einlage ist immer ganz okay. Warum es an Tamina sein musste, das versteht auch niemand. Und warum dann Tyler Breeze der überrollte Nicht-Bremsblock sein musste für Tamina, wie sie abhaut, statt zum Beispiel ein Drake Maverick, der ja eigentlich da situativ viel mehr hinpassen würde, habe ich auch nicht begriffen. Vor allem, weil der Tyler Breeze inzwischen NXT ist und nicht mehr Main Roster. Und ich habe erst, ich habe auch nicht sofort gewusst, ist er das jetzt? Weil er ja auch so ein Baron Corbin Gedächtnis-Outfit anhatte. Und nicht sein typisches flamboyantes Supermodel-Puschelzeugs, sondern halt eben so eine Weste oder was das war. Ich habe echt überlegen müssen, ist das? Aber ja, er war es offensichtlich.
Er war es, ja. So ist es. Ne? Warum man den daherhalten musste, das weiß nur Vince McMahon oder Paul Heyman. Vielleicht war er einfach da, man weiß es nicht.
Wobei natürlich, was ganz nett, der Seitenhieb, so wenn dann nach dem Titelverlust Dirk Cole den Graves fragt, wie er denn dazu steht. Weil halt ja, wie man ja weiß, inzwischen Carmella und Corey Graves zusammen sind und deswegen, also war jetzt natürlich auch ein bisschen platt, aber hat nicht wehgetan. Ich meine, der ganze 24-7-Titel ist halt Klamauk, ist aber manchmal total dämlich. Ich meine, der Titel, das am Freitag bei SmackDown war, jetzt wieder nicht so ganz prall, aber davor gab es schon sehr lustige, also ich fand, solange Drake Maverick mit eingebunden ist, ist es eigentlich immer sehr unterhaltsam.
Genau, es gab da lustige Segmente und selbst innerhalb von WWE nimmt man den ja nur als so Pausenfüller und Gag wahr. Das ist jetzt kein ernstzunehmender Titel, das muss man sich auch, da muss man sich auch im Klaren drüber sein, entsprechend da entspannt drüber wegsehen. Das ist der Running Gag eigentlich von WWE derzeit. machen wir weiter. Wir haben dann noch das Match natürlich von King Corbin gegen Chad Gable. Vorher gibt es natürlich wieder eine Promo, dass wo sich ein Baron Corbin hier über die Größe von Chad Gable lustig gemacht hat. Hatten wir übrigens auch noch nicht. Nicht, dass wir das schon mal bei Finn Bella und Baron Corbin schon mal vor ein paar Jahren gehabt haben. Dieses Match hat erstmal am Anfang gar keinen interessiert. Am Ende hatte ich das Gefühl gehabt, als dann gerade ein Chad Gable hier dann wirklich seine Aktion hier ins Ziel gebracht hat und das ist wirklich dann auch die, der bringt ja auch, der ist ja ein guter Wrestler, da gibt es ja gar keinen Zweifel dran. Und irgendwie, die arbeiten ja schon irgendwie ganz gut zusammen und kriegen die Leute irgendwo so ein bisschen. Aber die Anfangsphase war zäh in meinen Augen und später hat es dann ein bisschen Fahrt aufgenommen. Das war auch wieder so ein Match, das war okay, aber es hätte nicht sein müssen und hätte von mir aus auch gut in eine Weekly gehört. Also wie gesagt, am Anfang fand ich es extrem anstrengend, hinterher fand ich es okay, irgendwo dazwischen liegt's.
Ja, ich finde, also das Außenrum so ermüdend, das ist mit diesem, er ist klein, er ist kurz, aber dass dann King Corbin quasi ein Dekret erstellt, er heißt in Zukunft Shorty Gable. Und dass dann natürlich der Ringsprecher am Schluss sagt, der Sieger ist Shorty Gable. Es ist dämlich, aber es hat wenigstens ein bisschen, das habe ich doch leicht schmunzeln müssen. Ein bisschen. war halt so, und natürlich Corey Graves, der dann auch konsequent immer nur Shorty sagt, weil der King Corbin hat das ja jetzt so per Dekret, der heißt jetzt halt so. Es ist super oberflächlich, aber ich finde, Chad Gables Frisurwechsel hat ihm nicht gut getan. Ich fand seine langen Haare mit dem Stirnband, das hat ihm sympathischere Note verliehen. Jetzt sieht er einfach 0815 aus. Bloß halt ein bisschen kleiner. Also da und auch das neue, was hat er jetzt, seine orange-gold-gelben Shorts oder was das waren. Ich fand irgendwie, dass vorher war besser. Also ich finde, da hat er jetzt einfach Persönlichkeit verloren, ein bisschen. Das klingt zwar dämlich, weil eine Frisur kann ja nicht alles ausmachen, aber ein bisschen.
Na doch, Frisuren machen ziemlich viel aus. Schau dir mal einen Christian zum Beispiel an, dass er sich die Haare abgeschnitten hat, sah er auch direkt bedeutend beeindruckender und charismatischer aus, als er das mit den langen Haaren noch.
Ja,
aber das macht schon einiges aus. Und mir geht's genauso bei Chad Gable.
Da ist es halt genau andersrum. Jetzt hat er kurze Haare und dann ist das Charisma so Samson-mäßig entschwunden. Genau, also wenn mal irgendwann Elias die Haare abschneidet, dann ist auch alles aus wahrscheinlich.
Genau das. Ja, also ansonsten, was ich hier mochte, war wiederum die Tatsache, also man hat es ja hier schon geschafft, dass ein Chad Gable irgendwo wrestlerisch überlegen gewirkt hat, während Baron Corbin ja in erster Linie ja so ein bisschen mit der Schurkerei und dann auch immer wieder mal einfach nur durch seine Stärke gekontert hat, aber gerade wie ein Chad Gable ihn hier teilweise auch durch die Luft gewirbelt hat und die Aktionen angebracht hat, das passt schon so, aber es war eben nicht so gut wie deren Finale, was wir beim King of the Ring gesehen haben und auch so insgesamt mit dem Cradle am Ende, da hätte man vielleicht auch lieber einen, ja, wie soll man sagen, lieber ein richtig cleanes Finish und nicht diese Sache mit dem Referee, der versucht, einem Baron Corbin noch das Zepter abzunehmen, womit er zuschlagen wollte. Das, auch hier, das hilft jetzt keinem der beiden so wirklich, oder? Also, das ist eher so ein Übergangsding wieder gewesen.
Nee, aber ich meine, vor allem, es ist ja kaum nicht einmal ein Übergangsding, weil wir ja, das nehmen wir jetzt mal vorweg, eins der wenigen Backstage-Segmente, das noch kommt, ist dann, wer macht's, wer interviewt ihn? Gable wird interviewt und sagt, er hat bewiesen, dass er eben nicht der Kleinste, und dann kommt, dann wird er von Baron Corbin übelst klein gemacht. Klein gemacht. Ha, genau. Oh Gott. Also halt übelst vermöbelt und durch eine Tür geworfen, dass der Ringrichter sagt, geht's dir noch gut? Hilfe, hol deinen Arzt. Okay, weiter geht's. Schnarch. Es war also auch kein Abschluss und nix. Es war einfach nur ein Zwischending, wo man eben sich anfühlt wie Füller. Und mehr war es ja auch einfach nicht.
Ja. So sieht's aus. Nächstes Match.
Nein, nächster
stimmt gar nicht. Es gab natürlich dann noch.
Einen Titelwechsel hatten wir noch, genau.
Moment, aber der war ja quasi dann doch schon auf dem Aufgalopp zum nächsten Match, sondern das war ja während des Entrances von Bayley und Charlotte, kurz vor der Ankündigung.
Wo halt dann immer die zweite Liga der Kommentatoren nochmal kurz durchgewurschtelt wird, was sie schon mal zu einem 24-7-Gag genutzt haben. War das letztes Mal? R-Truth und Carmella als Kommentatoren-Duo aus irgendeinem obskuren Land mitten in den Kommentatoren saßen.
Ja,
so als Tarnung.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das war letztes Mal.
Ich meine, das war letztes Mal, ja.
Und diesmal war halt jetzt nur so, da waren sie durch und dann rennt Tamina vorbei und wird aufgehalten und Funaki wird als Schutzschild missbraucht und stellt sich dann in Karate-Pose hier vor einen R-Truth, der dann sagt, oh, nö, lass mal. Und dann kommt der Superkick von von Carmella und die aus Gründen zu R-Truth sagt, so, jetzt pinn du sie. Und R-Truth pinnt also einfach ganz fies eine Frau, um den Titel wieder mal zum 20. Mal, glaube ich, jetzt zu kriegen.
Ja. Huch. Ja, passt ja auch so schön, ne? Wenn Charlotte gewinnt den Titel, den Damentitel zum 10. Mal und R-Truth den 24-7-Belt zum 20. Mal. Ja, er greift ja keine Frauen an. Ist ja ein höflicher junger Mann. Entsprechend muss da Carmella zuschlagen und überlässt ihm dann auch netterweise den Titel. Warum auch nicht? Kann man so machen. Ja. Auf jeden Fall, das nächste Match, was wir dann sehen werden, ist das Match um die SmackDown Women's Championship zwischen Championess Bayley und Charlotte. Charlotte hat ja im Vorfeld Bayley im Tag Team Match hier zur Aufgabe gebracht und da hat man schon gesagt, oh, ne, WWE-Logik, das riecht verdammt nach Titelwechsel irgendwo. Und das war es dann hier im Endeffekt auch. Bayley weiterhin auf ihrem, ja, wie soll ich denn sagen, komplett Desillusion oder komplett weiterhin in der Illusion, dass sie weiterhin ein großes Babyface wäre und ein Vorbild für alle. Auch hier, ich fand, das war auch ein solides Match, aber es ist nie über den nächsten Moment irgendwie rausgekommen. Irgendwie das Legwork von Bayley war nicht richtig cool, irgendwie die Beine, das Beinbearbeiten von Charlotte war in Ordnung. Aber das Match war für mich insgesamt zu kurz und von der Charakterkonstellation fehlte es hier irgendwie, dass ich da emotional invested gewesen bin. Wie hast du hier diese Personenkonstellation speziell gesehen?
Ja, also eigentlich es ist ja, wenn man mal, es war ja nicht mal kurz, das ist ja das Komische. Es hat
10 Minuten.
10 Minuten ist ja eigentlich für ein Frauenmatch eher schon nicht kurz. Also flapsig gesagt, es ist 10 Minuten ist für mich eigentlich nie ein kurzes Match. Kurze Matches sind 3, 4, 5 Minuten. Aber es hat irgendwie halt auch, es hatte nichts so wirklich. Es kam immer so, als ob es, ja, sie nicht so ganz zusammenpassen. Dass es nicht zusammen klicken wollte, was sie getan haben. Ja, es war halt ein Match. Da war, ich weiß auch nicht, warum, haben die nicht bei NXT auch gute Matches gehabt? Ich weiß gerade gar nicht.
Nee. Ja, natürlich. Die hatten ja auch schon im Vorfeld schon mal gute Matches gehabt. Ich glaube, das lag hier einfach daran, weil das Publikum ist nicht 100% hinter der guten Charlotte und Bayley ist jetzt inzwischen einfach nur mal Heel. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite eine Charlotte gehabt, die eigentlich immer noch so ein bisschen ich sag's immer, Tweener ist irgendwie, die ist gerade so zwischen gut und böse, da weiß man nicht genau, wo wollen wir da hin. Und auf der anderen Seite hast du eine Bayley, die jetzt inzwischen eher auf der bösen Seite angesiedelt ist. Das heißt, es fehlte die Reaktion vom Publikum und zudem fehlte hier einfach so ein bisschen die Geschichte hinter. Also irgendwie haben die beiden hier eher so ihre Aktionen runtergespult und klar war da Spektakuläres dabei und das war technisch alles gut, was sie gemacht haben, absolut zweifellos. Denn wir haben auch wieder Charles Moonsault gesehen, der mal wieder nicht hingehauen hat. Aber das war alles wrestlerisch in Ordnung. Aber da fehlte ein bisschen die Substanz und ein bisschen der emotionale Kit, der die Aktionen zusammenhält und die Geschichte, die hier erzählt worden ist. Und dieses, ich werde jetzt zum 10. Mal Champion, das war natürlich jetzt auch eine Geschichte, die hätte man aufbauen können, aber die hat man jetzt hier so in so einem Wegwerfmatch irgendwo verbraten. Und eine Bayley, Naja, was ist jetzt aus Baileys Title Run geworden? Also damals noch groß bejubelt, als den Titel gewonnen hat, und jetzt ist es jetzt schon wieder irgendwie vorbei. Also ich sehe Charlotte, klar, die hat jetzt den Titel, Charlotte kann es den Titel irgendwo immer geben, aber das hat jetzt auch wieder keinen so wirklich weitergebracht. Das war kein schlechtes Match. Das war durchaus unterhaltsam, durchaus okay. Aber es war jetzt eben auch nichts, was gerade diese mysteriöse, ominöse 10. Titelregentschaft hier für Charlotte starten sollte. Das stört mich so ein bisschen.
Jetzt kann man mal abwarten, was beim Draft rauskommt, weil wer wohin getauscht wird, damit was Fisches passiert. Weil es gibt niemanden, der jetzt in irgendeiner Form aufgebaut ist, als relevant genug, um in diesen Ringereien mitzuspielen. Also letzten Endes, wenn sie jetzt tauschen mit Sascha und Bailey auf die, ich weiß nicht, es ist alles sehr, sehr komisch jetzt. Also so gut beim Raw-Frauentitel gelaufen ist, hier beim SmackDown-Titel war jetzt einfach wieder,
Schauen wir mal, wie sich da die Damen-Division entwickelt. Generell beim Draft wird sich natürlich viel ändern, da können wir davon ausgehen, es wird auch dieses Hin- und Her-Gewechsel wird ja hoffentlich wegfallen. Entsprechend kriegen wir dann einfach andere Shows geboten, also, und viel striktere Shows.
Es gab auch mal so, ich habe da nebenbei in ein paar Diskussionsforen ein bisschen mitgeschaut, auch die Frage, wer soll überhaupt gegen Becky jetzt noch antreten? Also ich meine, da würde jetzt wirklich eine Shayna Baszler nahe passen. Nicht, dass ich die loswerden möchte, weil sie hat ja schließlich gegen Candice LeRae wieder gewonnen. Wenn sie das verloren hätte, dann wäre, glaube ich, recht klar gewesen, was passiert. Vielleicht, ich meine, aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass man doch jemand von NXT rüberholt, der den Titel noch hat aktiv. Aber das wäre natürlich ein Knaller, ein Stück weit. Außer man holt sich eine Cyborg rein. Oder
noch eine.
Oder Dings, oder Ronda hat jetzt doch wieder Bock gerade. Aber die hat die nicht gerade einen Finger halb ab immer noch? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, wie es um ihren Finger bestellt steht. Die hat sich ja sehr schwer verletzt. Da gab es ja auch sehr eklige Bilder zu. Keine Ahnung, ich habe keinen Heilungsprozess derzeit, kein Gesundheitsupdate von ihr bekommen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Match, auf das alle gewartet haben, dass wir darüber sprechen. Weil das ist natürlich das WWE Universal Title Match Hell in a Cell zwischen Champion Seth Rollins und dem Fiend Bray Wyatt. So, erstmal das zelebrieren wir jetzt lang hier, aber so richtig. Erstmal die Entrances, ne? Also generell, Seth Rollins natürlich wieder jetzt ja auch hier. Ne? Wir haben noch gar nicht über die Stage gesprochen, das können wir vielleicht auch noch ganz kurz irgendwie hier einschieben. Wir haben quasi so ein altes Setup bekommen, mehr oder weniger, aber eben auch mit Feuerwerk natürlich. Ne? Also auch ein Seth Rollins ist jetzt hier mit so Feuertürmen aufgetreten und drumherum The Fiend natürlich dann mit den entsprechenden Lichteffekten. Mir hat die Stage ganz gut gefallen hier. Wie war es bei dir?
Und Laser gab's auch.
Laser gab's auch, du hast recht.
Ja, ich habe kein, wie soll ich sagen, kein Problem, ist der falsche Ausdruck. Ja, es war halt ein bisschen oldschool, ich finde aber auch gut, dass es nicht mehr eine endlos lange Rampe gibt, wobei die natürlich dem Setup der Halle auch geschuldet ist. Beim Stadion ist die Rampe halt einfach länger fertig. Ich fand das ganz okay, aber halt hat nichts, kein Alleinstellungsmerkmal für mich. Soll es vielleicht auch nicht haben. Das ist okay.
Wie gesagt, beide hier mit natürlich gänzlich anderem Auftreten, logischerweise. Und Seth Rollins immer noch ängstlich irgendwo. Ein Fiend weiterhin mit seiner Schrumpfkopf-Bray-Laterne zum Ring gekommen. Super imposant nach wie vor.
Das hat mich überrascht, ein bisschen, weil es da Kontroversen drum gab. Aber mal gucken, ob es auf YouTube zu sehen ist und dann bei der Wiederholung im Network wird es schon drin sein, schätze ich, aber ja.
Ja, die ist da drin, ja. Auf jeden Fall super imposant. Und wir haben hier um das Höllengimmick, was ja auch in einem Bray Wyatt hier immer wieder angesprochen hat, und was auch schon im Vorfeld sehr laut propagiert worden ist, zu unterstreichen, haben wir kontinuierlich rotes Licht gehabt. Ich habe mich erstmal gefragt, sieht man da überhaupt als Zuschauer was? So roter Käfig, rotes Licht. Ist das so ideal? Aber lassen wir mal dahingestellt. Wie hat dir das gefallen, dass wir erstmal die ganze Zeit rotes Licht gehabt haben? Hat das für dich gepasst, oder?
Ich fand, am Anfang fand ich es irgendwie ganz cool, aber nach so ein paar Minuten denken wir sich, jetzt reicht's auch langsam. Ich habe dann auch so, aus technischen Aspekten, rot ist ja die Farbe, die bei Kompression am meisten leidet. Und bei der nicht so super hohen Bitrate vom Network denkt man sich auch, aber das ging eigentlich erstaunlich gut. Also die Bildqualität, ich hatte keinen einzigen Aussetzer beim Streamen in der Nacht und die Bildqualität war auch ordentlich ist immer hoch geblieben. Das hat sich verbessert scheinbar jetzt endlich mal. Aber ja, es war, ich finde, es war, wenn es ein kurzes Match gewesen wäre, dann die ganze Zeit, dann ja, aber so durch die Länge und dieses Gedöns, da war es einfach, hat es zunehmend mehr genervt, finde ich, dass es so war. Ich habe übrigens auch noch gedacht, Bray Wyatt wrestelt der auf den Touren schon, oder?
Ich glaube nicht, der ist nicht bei Hausschuss dabei.
Ja, deswegen denke ich, der hat eigentlich einen super Job. Er wrestelt einmal im Monat heutzutage. Und eigentlich eine coole Geschichte. Alle anderen müssen 3 bis 4 Mal die Woche ran und er einmal jeden Monat. Ist okay, kann man machen.
Läuft ja. Das hat sich das richtige Gimmick ausgesucht.
Ja, das schon, aber.
Ja, aber du musst ja auch sparsam aufbauen. Ich glaube, wenn du den jetzt jede Woche bei einer Hausshow siehst, dann muss er ja auch dann verlieren. Ich glaube, gerade jetzt in der Anfangsphase muss man ihn da vorsichtig einsetzen, gerade heutzutage im Internetzeitalter. Da gab es ja auch schon die ersten Videos, wo er dann Aktionen eingesteckt hat und so.
Ja. Yeah.
Muss man vorsichtig sein.
Eben drum, ja.
Ich sag mal so, die Beleuchtung, die hat mir echt ganz gut gefallen. Also ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend so auf Dauer, aber ich finde, es hat hier ganz gut untermalt. Das hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen besser ins Match hineingezogen worden bin und dass diese Atmosphäre, die Stimmung, die habe ich da so ein bisschen besser aufgenommen, als ich das vielleicht bei normalen Lichtverhältnissen gehabt. Das hat mir ganz gut gefallen. Man hat das früher auch mal bei Kane gemacht, in 97, wenn man sich da mal die Survivor Series anschaut. Ich habe heute extra nochmal nachgeschlagen. Gegen Mankind, da hat man das auch benutzt und hat es relativ schnell wieder fallen lassen. Ich finde, man kann das mal machen, aber das darf halt eben nicht die Regelmäßigkeit irgendwo werden, weil dann wird es nämlich anstrengend. Gerade, du hast es auch richtig gesagt, auch so mit der Zeit stört es einen dann doch irgendwie schon. Aber ich finde, hier hat es dann halbwegs dazu gepasst, auch wenn es natürlich ungewöhnlich aussieht. Auch wenn man sich jetzt mal die Fotos anschaut, ist halt alles rot, ne? Also das ist halt nicht so geil. Die Geschichte hier war ja einfach, dass der Fiend absolut übermächtig ist und er hat hier einfach alles genosellt. Er hat also am Anfang die ersten Kicks hat er quasi genosellt, er hat die Kendo-Schläge genosellt. Erst als dann wirklich auch Seth Rollins die schwereren Geschütze ausgepackt hat, namentlich dann zum Beispiel eine Treppe oder hinterher dann eben die Stühle oder sonst irgendwas, dann hat man das Gefühl gehabt, dass er hier in irgendeiner Weise auch Wirkung zeigen könnte. Also auch die Enzuigiris und Superkicks, die haben nur ganz kleine Wirkung gezeigt. Wie hat dir das gefallen, dass ein Fiend hier so extrem übermächtig dargestellt worden ist und entgegen der üblichen Machart hier auch wirklich ja, extrem viel einfach gar nicht verkauft hat?
Ich fand's doof. Einfach völlig falsche Richtung. Für mich gefühlt der nicht mehr Curbstomp heißende Curbstomp, da ist jetzt Blackout oder wie war das? Ich finde, dass der Move hier so total kaputt gemacht wurde, weil der einfach zu oft kam. Es hätte auch gereicht, wenn er also das ganze Match war einfach viel zu lang, fertig. Also dieses ganze Match hätte entweder irgendwie viel früher enden müssen, wie auch immer, auch wenn es mit dem gleichen Scheiß geendet hätte von mir aus. Und dann wären alle rausgegangen, hätten gesagt, ja, passt. Dann hätten sie nochmal einen Monat Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie sie jetzt weiter damit umgehen sollen. Weil so wie sie es jetzt gemacht haben, war es auf jeden Fall das Dümmste, was geht. Sie haben Seth Rollins sämtliche Moves quasi entwertet, für mein Empfinden, weil es einfach zu oft und zu viel war. Ich bin immer noch mit diesem Genickschnapper-Move, wie auch immer der jetzt heißen mag, ich finde den furchtbar, den kann man nicht bringen. Wie irgendjemand schreibt, das ist ein Gerichtsverfahren, das wartet, weil mal irgendein Depp da draußen es dann doch nachmacht und dann halt doch leider nicht rechtzeitig abbremst. Man kann doch keinen Fake-Genickbruch zeigen, wo dann der andere nur zappelt, als ob er jetzt Nervenschaden hätte. Also, das finde ich unmöglich. Das ist ein Move, den braucht's nicht. Der ist wirklich ich finde den schlimm. Ich finde, der nimmt mich total raus. Ich finde den super scheiße. Das sollte man nicht machen. Der Fiend hat doch genug. Sie haben doch den Mandible Claw oder suchst dir. Also es gibt doch sicher andere Sachen wie ein Move, der durchgezogen wirklich tödlich ist. Einfach. In meiner Tombstone natürlich, wenn ich jemand direkt auf den Kopf drauf hau. Aber es ist halt doch was anderes. Gefühl. Für mich ist es einfach eine andere Nummer nochmal. Der Blackout ist quasi völlig entwertet. Ich weiß nicht, ob ein neu gezüchteter Undertaker in der heutigen Zeit noch so funktioniert. Vielleicht funktioniert's, aber nicht, wenn man es so auf epischer Länge so durchzelebrieren will mit 15 Millionen Moves, die alle verpuffen und dann eben dem Matchabbruch, den sie verbockt haben und dann steht er doch noch auf und dann ist alles totales Chaos.
Ja, aber lass mal hier so ein bisschen in der Chronologie bleiben. Also die Aktion von Seth Rollins, es ist natürlich schon so, da man hat jetzt hier einen Seth Rollins wirklich einmal komplett, also nicht begraben, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber man hat ihn auf jeden Fall schon mal in eine ganz andere Liga, in eine ganz andere Schublade einsortiert als ein The Fiend Bray Wyatt. Also er wirkte hier nicht nur verzweifelt, sondern ja auch, wie du schon richtig gesagt hast, die ganzen Curbstomps, Blackouts, das waren, wenn ich mich nicht verzählt habe, ich glaube, es waren 9 an der Zahl, die es gegeben hat insgesamt, die natürlich auch in der Geschwindigkeit, die sie durchgeführt worden sind, natürlich da auch längst nicht mehr so kraftvoll und so wuchtig gewirkt haben wie vorher. Auch Aktionen wie ja zum Beispiel diesen Table Bump, den ein Fiend dann ja genommen hat, wo er den Big Splash kassiert hat. Auch der wurde ja einfach, wurde einfach wegradiert. So. Da gab es einige Aktionen, die ein Fiend einfach hier genommen hat, nur um dann diesen Effekt zu haben. Ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, was ich von diesem Match halten soll. Also ich bin, glaube ich, nicht so erbost darüber wie manch anderer. Ich finde auch nicht, dass beispielsweise hier ein Fiend-Gimmick darunter gelitten hat. Ich finde, dass ein Seth Rollins hier in erster Linie darunter gelitten hat, weil er eben seine Aktionen hier ansetzen konnte und die ganzen Aktionen einfach gar keine Wirkung gehabt haben. Außer er geht eben in Regionen, die in den dunkelsten Wirren seines Gehirns irgendwo stattfinden und dann kann er hier irgendwie Schaden anrichten. Seth Rollins hat meiner Meinung nach hier unter dem Match extrem gelitten und seine Glaubwürdigkeit hat darunter gelitten. Das habe ich aber auch schon im Vorfeld gesagt, weil mir auch dieses feige Seth Rollins-Gimmick nicht besonders gut gefallen hat. Ich muss aber sagen, dass ich das Finish, wo er dann wirklich auch diese Verzweiflung nah gewesen ist und immer mehr auf den Fiend draufgeworfen hat, diese Werkzeugbox und dann mit der Leiter oben drauf, erstmal der Stuhl, dann die Kendo-Sticks und dann eben die Leiter oben drauf und dann zum Schluss eben der Sledgehammer. Und dann kam dieser Punkt, ich glaube, daran stören sich ja die meisten, weil es wurde ja interpretiert als eine Disqualifikation. Ich glaube, da können wir jetzt auch nochmal drüber diskutieren, weil es hat ja sogar X-Pac, hat es ja beim Watch-Along gesagt, das ging ja schon bei Social Media rum, wo er gemeint hat, so sinngemäß, vielleicht auf die Gefahr hin, dass ihr mich beim nächsten Mal nicht mehr einladet, aber wie kann es denn sein, dass man bei einem Hell in a Cell Match disqualifiziert wird? So, es wirkte ja so, weil Seth Rollins hat mit diesem Vorschlaghammer zugeschlagen und in dem Augenblick, wo er zugeschlagen hat, hat der Ringrichter ja den Kampf abgebrochen. Also der Bray Wyatt lag ja die letzten 3 Minuten des Matches leblos am Boden und mit diesem Schlag wurde quasi der Kampf abgebrochen. Und es wurde ja von allen Seiten und auch von vielen Fans da draußen wurde es ja gedeutet als Disqualifikation. Und das Wort Disqualifikation ist aber nie gefallen, sondern ich habe es dann jetzt im Nachgang mit ein bisschen Abstand, habe ich es dann so interpretiert, dass der Kampf ja beendet worden ist, Ref-Stoppage, aufgrund von Gefahr für das Leib und Leben der Akteure. Und deswegen sind ja auch die Ärzte sofort reingekommen. Also es war eine Ref-Stoppage und kein DQ.
Ja, aber es war halt einfach ganz furchtbar umgesetzt. Es fängt schon an, natürlich, also wenn ich es mir jetzt auch nochmal so überlegt, das hätte alles nur einigermaßen funktioniert. Also es gab so viele Momente, wo man vom einfachen Plan mit einer leichten Änderung, also vom Standardplan, den sie hatten, mit einer leichten Änderung alles hätte retten können oder ein Stück weit zumindest, aber haben sie halt nicht. Es fängt an mit eben der Chairshot, der war ja auf dem Kopf quasi. Das ist schon mal unüblich, kommt ja nicht mehr vor normalerweise, schon besonders. Dann die Leiter lasse ich auch noch, aber dann fängt sie an mit dem Werkzeugkoffer. Das sah schon lächerlich aus. Und dann klemmt ein Stuhl dazwischen, glaube ich. Gell? Was bringt das? Gar nichts. Totaler Quatsch. Und dann holt er, übrigens den Hammer vom Fiend haben wir nicht erwähnt. Der hat einen eigenen Hammer gehabt.
Stimmt, der hat den eigenen Hammer
gehabt. So einen komischen Pseudo-Cartoon-Hammer, ganz merkwürdig.
Der kam ja auch schon mal in den Firefly Funhouse-Segmenten, kam der auch schon mal vor. Da ist doch das Rambling Rabbit ist doch einmal damit zerhauen worden.
Das macht, also es stimmt, es ist mit dem Gimmick stimmig, so rum. Gut, ja. Das geht ja noch, aber dann holt er den Sledgehammer raus und dann kriegt er erstmal vom Hobbypsychologen im Ref-Outfit eine Erklärung, tu das nicht, Seth, tu das nicht, überlege es dir, du wirst auf die schwarze, die dunkle Seite wird Macht von dir ergreifen, überlege es dir. Und er so, überleg, bumm, plung, jetzt ist das Match vorbei. Und ich meine, wenn man das so in Szene setzt, dann denkt doch sofort jeder, ups, Disqualifizierung. Disqualifikation und nicht Abbruch wegen der, und vor allem der Fiend liegt zu dem Zeitpunkt schon 5 Minuten lang und rührt sich nicht, aber der Sledgehammer auf, nicht einmal auf den Fiend, sondern halt auf das Kuddelmuddel, was auf ihm liegt, das wird jetzt die entscheidende Situation sein, dass er wirklich gefährdet ist. Es war einfach dumm und dann hätten sie das wenigstens, wenn dann die Kommentatoren irgendeiner was noch gesagt hätte, was es jetzt war, dann hätten wir wenigstens das noch ein bisschen, gut, in der Halle hätte es keiner gehört, aber vor dem Bildschirm hätten wir es wenigstens mitbekommen. Und dann geht das Ganze ja noch ewig weiter. Und selbst da hätten wir es noch retten können. Irgendwie.
Ja.
Aber da war einfach zu viel Mist drin, den es nicht gebraucht hätte. Das hätte alles viel schneller passieren müssen. Ich meine, ob man jetzt einen Abbruch oder eine DQ, ich glaube, selbst die hätten die Leute nur verknust, wenn sie nicht so unfassbar dumm und so lang und zäh gewesen wäre wie hier jetzt.
Ja, es gab jetzt verschiedene Interpretationsansätze dieses Geschehens, was sich dann da im Endeffekt entfaltet hat. Also eine Interpretation, die macht jetzt auch gerade die Runde, da haben uns auch gerade ein paar von euch noch angeschrieben wegen, war dann, dass Seth Rollins ja in dem Moment quasi, wo ein Fiend Bray Wyatt da am Boden liegt und quasi tot ist, von dem bösen Geist eines Bray Wyatt besessen wird und von diesem Höllencharakter besessen wird und dann eben aus dessen Motivation heraus hier eben über diese Grenze geht und daraus auch dieser Let-Me-In-Charakter entsteht.
Ja.
Sag ich ganz ehrlich, halte ich für absolut überinterpretiert und zu abstrakt für das, was es sein möchte. Was ich hier bei diesem Motiv, was wir hier haben, sehe, von einem Bray Wyatt, der als böser Dämon, böser Geist, was auch immer er sein möchte, quasi allen Schaden widersteht, nur dann am Ende wieder aufzustehen, ist ein einfacher Horrortrope. Weil wenn man sich Filme mit Freddy Krueger, Michael Myers und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, anschaut, dann ist genau das ein typischer Inhalt eines Horrorfilms. Dass die Menschen, die gejagt werden, versuchen, diese Bedrohung mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, loszuwerden. Überfahren, verbrennen, ich weiß nicht was noch, erschießen von mir aus auch. Und am Ende steht diese Bedrohung, ne, Freddy Krueger, Michael Myers, wie sie auch alle heißen, stehen wieder auf, als wäre nichts geschehen. Und das ist genau, meiner Meinung nach, genau das, was hier der Hintergedanke gewesen ist. Es ist ein Horrorfilm-Mythos. Genauso wie sie auch versucht haben, beispielsweise das Aufsetzen des Undertakers stammt auch aus den Horrorfilmen. Das ist Michael Myers, wie der sich aufsetzt. Daher haben sie es geklaut. Und ich glaube, das wird hier auch eine große Inspiration gewesen sein. Was für mich gegen diese Besessen-Metaphorik spricht, ist zum einen, dass es dann nicht konsequent umgesetzt worden ist. Warum schreit dann ein Seth Rollins am Ende, ne, you made me do this, aber nicht in einem überraschten Ton, sondern in einem überzeugten Ton. Ne? Also in diesem, du hast mich dazu gezwungen, über diese Grenze zu gehen, aber es war nicht in dem körperlichen Sinne gezwungen, sondern eben in dieser, ich musste diese Grenze überschreiten, damit ich diese Bedrohung überstehe. Das ist so mein Problem mit dieser Besessenheitstheorie. Hier hat man ja auch das Gefühl gehabt, dass Seth Rollins ja mit seinen Emotionen kämpft und sich fragt, ob er so weit gehen soll. Es gab ja diesen Moment, wo er sich dann ja auch in der Ringecke hinhockt und kurz so dass die Hände ins Gesicht schlägt. Und das macht jemand, der besessen ist, nicht, sondern jemand, der besessen ist, der handelt oder er kämpft dagegen an. Und da muss man es anders spielen. So oder so halte ich diese Interpretation für spannend, aber ich halte sie nicht für tragbar. Ulrich, ich habe jetzt sehr lange alleine geredet. Ja. Was denkst du über diese Thematik?
Ich habe mir einfach gedacht, man muss ja gerade mal in die Filme gehen. Bleib mal im Wrestling. Undertaker, V2, Punkt. Mach mal einen Undertaker draus. Egal was passiert, Undertaker setzt sich wieder auf, alle jubeln und freuen sich und weiter geht's. Und hier war es halt auch so. Ich meine, ich habe auch nur irgendwo, dass die Handschuhe sind ja ganz entscheidend auch, weil auf dem einen steht ja Hurt und auf dem anderen Heel. Und je nachdem, mit welcher Hand er was macht, kann ich auch mich tot interpretieren. Das ist viel zu komplex gedacht für den durchschnittlichen Wrestling-Fan, ist jetzt meine Meinung. Das, als ob das Publikum sich da vor allem auch in der Halle die Zeit und die Muße und das Interesse hat, sich philosophisch eine Lösung zu erarbeiten, wieso das jetzt Sinn ergeben haben könnte. Also dazu ist Wrestling nicht komplex genug als Unterhaltungsmedium, für mein persönliches Empfinden, zumindest nicht im Ring. Und das war einfach wischiwaschi. Und ja, auch, ich finde, Seth ist halt übergeschnappt, weil er sich nicht anders zu helfen wusste. Punkt.
Also man könnte, entschuldige, man könnte, was mein Gedanke noch war, meine Idee war vielleicht noch so, dass dieses Höllensetting, ne, das rote Licht, die Hell in a Cell, es war doch immer, es ist der Devil's Playground und das ist der Ort, der das Schlimmste aus den Wrestlern aus den Menschen hervorbringt. Und das ist ja genau das. Und in Kombination mit dieser Bedrohung, die da stattgefunden hat, ist es, glaube ich, genau das. Seth musste hier in Regionen vordringen, in die er nie zu gehen wollte. Und er musste etwas aus sich herausholen, was er nie wollte. Und er musste eben diesen Weg gehen, wo er weiß, dass es falsch ist und dass es unmoralisch ist und brutal und unnötig, weil er gedacht hat, das wäre die einzige Möglichkeit. Und alles andere ist meiner Meinung nach viel zu abstrakt gedacht. Schöne Idee, aber viel zu abstrakt, als dass man das irgendwo hier in so einem Medium und auch für so ein Publikum so umsetzen könnte. So, jetzt du.
Ja, nee, gibt ja nicht viel sonst zu sagen. Es war halt total beknackt, aber selbst dann hätten sie es noch retten können, wenn halt der Schluss nicht irgendwie, ja. Aber es war so dumm. Also was mich ganz besonders gestört hat, dass dann, okay, der Fiend wird, dem hat es auch nichts geschadet, der haut ihn jetzt auf den Boden mit einer Sister Abigail und dann kommt die Mandible Claw und dann und Seth Rollins kotzt ein Liter Blut aus während der Mandible Claw. Das hat mich dann endgültig so stinkig gemacht, weil das so scheißblöd ist. Warum? Wenn dir jemand Finger in den Hals steckt, dann kotsch vielleicht, aber du wirst kein Blut spucken und schon gleich nicht so viel und so tief kommt da auch gar nicht rein. Ist das dämonisch hervorgerufenes Blut? Was so, und vor allem ist es so billiger Scheiß-Schockeffekt, den man noch nicht nötig haben sollte. Es gibt, ich meine, es ist wie wenn jetzt ein Horrorfilm sich nicht anders weiß wie Splatter. Ja, ich meine, das kann man machen, aber in dem Rahmen fand ich es halt einfach total Banane und dumm. Und jetzt ist wahrscheinlich Seth Rollins, und vor allem, ja, mal gucken. Also eigentlich dürfte Seth Rollins jetzt heute Abend nicht auftreten, weil er hat ja quasi seine Eingeweide ausgespuckt durch die Mandible Claw. Aber, oder sonst ist es, gut, es ist Wrestling und die Leute heilen halt schnell, aber trotzdem, also das hat mich echt geärgert, dieses Fake-Blut war dann wirklich das Dümmste, was dann noch ging.
Das war auf jeden Fall des Guten zu viel, da bin ich komplett bei dir. Ich finde, es war, weil es haben sich ja unheimlich viele aufgeregt. Wir können ja hier mal so ein bisschen was vorlesen, was einige geschrieben haben. Weil ich hab heute Mittag schon vom Harry eine Mail bekommen mit guten Morgen, oder heute Morgen war es dann sogar um kurz nach 10. Guten Morgen, war das Ende des Pay-Per-Views schlechter als das Ende von WrestleMania 9? Ich kann es einfach nicht fassen. AEW, 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 hat er geschrieben. Wir haben einige gehabt, die fanden es auch in Ordnung. Wir haben aber auch bei YouTube zum Beispiel so Kommentare bekommen mit der Main Event war totaler Müll, fand die Buhrufe mehr als angebracht und die AEW-Chance. Andere haben auch geschrieben, dass sie erstmal keine Lust mehr auf WWE haben wegen sowas. Das finde ich ein bisschen übertrieben, weil ich fand es trotzdem dafür ein bisschen, ich fand es auf eine gewisse Art und Weise originell, aber eben auch überdreht, ne? Und Bullshit und ich weiß nicht was. Und auch die der Manu findet es ja eben auch schwierig, was du auch angesprochen hast, dass hier beispielsweise der gute Fiend so viele Curbstomps eingesteckt hat. Und was muss man mit dem noch machen, damit man ihn besiegt? Muss man ihn erst erschießen? Der Ex-Member schreibt was Ähnliches. Also hier geht es sehr in die Richtung. Andere sind da ein bisschen vorsichtiger. Wie Tech Blumenmann hat uns noch geschrieben, dass er gemeint hat, ja, er fand das Ende nicht so schlecht. Und er weckt das so ein bisschen ab. Er schreibt hier, es wäre ja problematisch, wenn Seth gewonnen hätte und problematisch, wenn Bray den Titel gewonnen hätte. Vielleicht ist das nicht die beste Lösung, aber er kann damit leben. Und genau das ist es, glaube ich, auch, was hier die Sache so ein bisschen ausgelöst hat. Ich glaube, das war diese Sackgasse, in die man sich hier eben selbst reinbuxiert hat. Man brauchte ein großes Main-Event-Match und man konnte eigentlich beide noch nicht verlieren lassen. Also Seth Rollins war noch zu frisch Champion und war zu frisch der Beast Slayer und ein Bray Wyatt ist derzeit so übermächtig und das heißeste Ding überhaupt. Man konnte keinen von beiden verlieren lassen und hat sich dann eben zu einem kreativen Kabinettstückchen hinreißen lassen, das, glaube ich, in sehr viele Richtungen einfach gehen kann. Ich weiß, dass viele richtig kacke finden und ich weiß, dass es auch einige okay finden. Ich bin auch irgendwo eher so auf der Schiene, dass ich sage, ich finde es nicht ideal, aber ich glaube, ich kann damit leben. Dieses Blut am Ende hätte es nicht gebraucht. Das absolut nicht. Aber ich finde, man stärkt hier noch ein bisschen mehr den Bray Wyatt-Charakter. Mm. Doch, natürlich. Nein. Der ist doch jetzt absolut, der ist auch absolut übermächtig. Ja, jetzt
ich finde, er ist jetzt ziellos ein bisschen. Also ich finde, er ist nicht geschwächt worden. Also, wie hast du ja auch mir Sachen vorgelesen, er ist nicht zerstört worden jetzt. Aber er ist ich sag mal, seine Mächtigkeit ist jetzt nicht angekratzt, aber er ist halt ein bisschen doof vielleicht auch einfach, oder? Was will er jetzt eigentlich erreichen? Ich finde, also letzten Endes hätte er, damit es wirkt, hätte er gewinnen müssen. Deswegen hätte man dieses Match erstmal gar nicht so fahren sollen am besten. Oder zumindest von vorne weg mit einer Stipulation, wo halt eine DQ geht. Und nicht für so einen Unwillen sorgt, was natürlich bei Hell in a Cell ein bisschen schwierig ist. Also ich finde jetzt nicht, dass man den Charakter kaputt gemacht, aber er wirkt halt als einfach so, er meandert jetzt wieder vor sich hin, weil wenn sein Ziel nicht ist, den anderen zu besiegen, sondern halt nur ein bisschen so Edge-Badge und den Titel kannst du ja behalten, dann denken wir sich ein bisschen, was will er jetzt eigentlich? Ich meine,
aber er will beherrschen.
Ja, das ist aber zum Beherrschen gehört doch auch den Titel haben. Das ist so ja, ganz plump. Ein Brock Lesnar, der verprügelt die Leute auch, will aber trotzdem den Titel dann auch noch haben. So, der kommt halt und sagt, hier, Titel. Und dann kriegst du noch ein paar F5s mit. So. Und ich bin jetzt kein Brock-Fan, ja, das wissen wir ja, aber das passt halt eher. Dass sowas. Aber jetzt habe ich hier so einen Charakter, der Terror, das kann, also ich meine, bei einem Finn Balor, den er quasi nach NXT verjagt hat, macht es ja ein bisschen Sinn, weil das war ja jetzt einfach halt ein Aufbaugegner. Letzten Endes. Aber wenn er gegen den Titelträger geht, dann muss da mehr rauskommen, wie ich stecke ihm die Finger in den Hals. Und lass mich vorher 5 Minuten lang verprügeln, weil geht ja.
Naja, aber man sagt ja so schön, ne? Angst ist Macht. Und vielleicht ist genau das der Punkt, wo ein Bray Wyatt ins Spiel kommt. Er hat, glaube ich, nie offiziell davon gesprochen, dass er einen Titel haben will. Ich glaube, er will einfach die Macht an sich reißen, indem er den gesamten Locker-Room irgendwo in Angst und Schrecken versetzt und dadurch herrschen. Ich denke, das wird die Motivation sein, dass man die hier eben nicht erklärt hat. Absoluter Fehler im Erzählstrang natürlich. Aber ich glaube, das ist der Hintergedanke hier. Ich sehe dieses Match auch gar nicht so sehr als Match, sondern ich sehe das Match fällt fast für mich in die Kategorie House of Horrors oder sonst irgendwas.
Ja, das ist. Ich meine, man könnte es auch vergleichen mit dem Match Bray Wyatt gegen Randy Orton. Es haben halt nur die projizierten Schlangen am Boden gefehlt. Aber das war doch auch scheiße damals.
Ach, das Match meinst du? Nee, ich meine ja das in der Cabin.
Ja,
meine ich halt
den geklauten Hardy-Verse-Gedöns.
Genau das. Ja. Den Hardy-Compound Rip-Off, genau.
Aber.
Deswegen, also für mich war es halt eben kein Match und das hatte auch, und deswegen gehörte auch für mich so das Licht mit dazu und dieses Theater, was ja da gespielt worden ist, auch dieses Overselling, sehe ich eben eher als Theater an, einfach um diesen Fiend-Charakter noch weiter zu pushen. Es war zu viel, es war zu viel und es war übertrieben und ich glaube auch, für die Leute in der Halle ist das super unbefriedigend. Ich kann total verstehen, wenn du da hinkommst und du siehst das, dass du dir dann denkst, so, what the fuck? Und dann wird der Kampf abgebrochen, auf den du dich gefreut hast. Du hast vielleicht auch nicht diesen Feel-Good-Moment bekommen, dass du einfach, da sind ja alle auf hingefiebert. Was passiert hier und was stellt der Fiend damit an? In der Publikum entsteht ja auch so eine Gruppendynamik natürlich und man steckt sich dann gegenseitig an. Und du hast ja schon im Verlauf dieser Schlussphase, wo Rollins seine ganzen Stomps gezeigt hat und die anderen Aktionen, du hast ja immer mehr gemerkt, wie laut die Leute gebuht haben und das hat sich ja da hochgeschaukelt. Ich kann es total verstehen, dass die Leute unzufrieden waren und das war auch keine gute Heat, die es da gegeben hat, sondern es war negative Heat. Diese Buhrufe gegen Seth Rollins, das war noch gute Heat in dem Sinne, weil das zeigt, dass der Fiend-Charakter over ist. Die AEW-Rufe und alles, was nach dem Finish passiert ist, das ist keine gute Heat mehr. Das ist schädlich und das ist was, wo man eindeutig die Leute in der Halle verprellt hat. Und das, was gerade im Internet passiert, ist auch keine gute Heat, weil das ist eindeutig auch schlechte Publicity, auch wenn man drüber redet,
ja,
dass da sowas passiert ist. Deswegen, also, man hat es hier übertrieben und man hat es hier vielleicht auch, man hat sich hier selber in eine Situation gebracht, die es nicht gebraucht hätte. Und jetzt muss man im Endeffekt die Suppe auslöffeln. So sehe ich die Sache hier. Und das Finish bietet so massiv viel Interpretationsspielraum, dass ich aber dabei bleibe, dass das einfach nur von irgendwelchen Horrorfilmen abgeleitet worden ist. Und das ist meine einzige Interpretation dazu. Das Monster, was nach 1000 Mal sterben, steht wieder auf und kommt da zurück, um in letzter Sekunde, kurz bevor der Abspann läuft, doch nochmal den Helden und der Hauptcharakter umzubringen. Gab's in 1000 Horrorfilmen und das haben sie jetzt genauso hier gemacht.
Ja, ich glaube auch, so jetzt hier anzunehmen, die haben einen Masterplan dahinter, was das für ein super komplexer Charakter ist. Ich glaube, den gibt's nicht. Da wird entschieden zu viel gehofft in diesem Zusammenhang, wie realistisch ist. Es ist echt. Ich meine, ich habe jetzt gerade so am Rande gedacht, man könnte ja einen Alistair Black an den Fiend verfüttern. Das ist zwar für den armen Herrn Black schade drum, aber die passen wenigstens thematisch ein bisschen zusammen.
Ja, aber warum denn? Alistair Beck ist doch gar nicht aufgebaut. Der ist doch gerade nur der Kampfsportler, der in seinem Kampf sitzt. Der hat ein paar Tattoos.
Ja, und Finn Balor ist ein Typ, der sich manchmal rote Farbe ins Gesicht schmiert und trotzdem haben sie ihn verfüttert. Also,
nee, aber Alistair Black ist doch gar nicht auf der Stufe in irgendeiner Art.
Also aber auch nicht schlecht.
Die Frage haben wir auch schon tausendmal
bekommen. Ja, aber ich würde sagen, weniger Stufe als Finn Balor wäre er jetzt auch nicht gewesen. Vor allem, wenn man es kurz nach dem Cesaro-Match gemacht hätte.
Finn Balor ist ein ehemaliger Champion und alles. Also natürlich ist er weiter drunter als ein Alistair Black, der gefühlt 4 Einzelmatches bestritten hat und dann wieder eine Versenkung
verschwunden ist. Ja, den haben sie total auch. Ich meine, wenn sie mit ihm eh nichts anfangen können, dann hätte es wenigstens zum Aufbauen vom Fiend ein bisschen gereicht. Oder ich meine, früher gab es Jobber. Ich meine, Braun Strowman hat auch die ersten 3 Monate nur Jobber geplättet.
Ich sag ja, also ich hätte, ich hab's ja auch schon vorher gesagt, ich hätte auch dieses Match gar nicht großartig angesetzt und ich hätte. Das war der größte Fehler, den sie eben gemacht haben, gleich den Fiend in diese Position zu bringen, weil dadurch, dass du den so stark aufgebaut hast, hast du keinerlei Bewegungsspielraum mehr. Du hast keinerlei kreative Möglichkeit mehr, ohne dass du das Publikum auf der einen oder anderen Weise verprellst. Und das haben wir jetzt hier eben gesehen, was dann da passiert. Du hast nämlich einen waschechten Shitstorm, du hast das Publikum in der Halle, was unzufrieden ist, du hast sehr viele Zuschauer vom Fernseher, die unzufrieden sind. Klar, du erzeugst auch eine gewisse Neugierde, aber ob die Neugierde diese negativen Stimmungen, die jetzt zunehmend aufkommen, dann wieder abfängt, ich weiß es nicht. Also ich habe sehr, wie gesagt, wir haben sehr viel negatives Feedback von euch da draußen bekommen über alle Kanäle. Deswegen gehen wir da auch so ausführlich drauf ein. Ich weiß auch nicht, ob man sich da mit dieser Art und Weise, wie man es dargestellt hat, einen Gefallen getan hat. Und ich glaube auch, dass wenn ich mir das live angeschaut hätte und wenn ich dafür bis 4.15 Uhr, 4.30 Uhr oder so wach geblieben wäre. Ich glaube, ich wäre auch richtig wütend gewesen.
Ja, es war schon ein bisschen ärgerlich alles. Ich meine, es hätte noch schlimmer sein können, weil irgendwo habe ich ja damit gerechnet, dass das irgendwie nicht befriedigend enden kann, aber natürlich ein bisschen weniger voll Crash, wie das jetzt war, hätte ich mal trotzdem gewünscht, aber war jetzt halt so. Im Nachhinein frage ich mich ja auch, warum hat man nicht einfach hier den Slow Burn angefangen und eben Bray erstmal mit den ganzen Jobbern durchgefüttert. Ja, ich meine, es rennen ja, dann mach erstmal die ganzen Leute, die sonst hinter R-Truth hinterher rennen, die werden jetzt halt mal kurz gemandible clawed, fertig. Und ein paar Legenden, das war ja okay, wenn ich jetzt einen Kurt Angle mal kurz einen Finger in den Hals kriegt, was soll's. Aber das dann gleich, ich meine, Finn Balor ist ja auch, kann man jetzt streiten, wie wichtig er ist, aber er ist auf jeden Fall ein aktives Mitglied im Kader und auch nicht der langweiligste. Und dann kommt gleich als nächstes, haben wir ein Titelmatch, so ungefähr. Warum?
Aber da darf ich immer irgendwas fragen, weil wir haben ja immer auch so, gerade vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, was uns so bei WWE stört und so. Und wir haben uns immer mehr Mut gewünscht, mehr Mut zum Risiko.
Ja, aber da muss halt auch ein Plan dahinter stehen. Und das
aber es ist doch genau das gerade. Also man hat doch hier Mut zum Risiko. Ist hier, vielleicht gibt es hier noch einen Plan hinter. Den sehen wir jetzt an diesem Abend nur noch nicht.
Ja, aber es
dann, allein was dir fehlt, ist
der Glaube. Mir fehlt sehr der Glaube, weil einfach wirklich hier an einer hier über eine, wie lange das Match waren, 17 Minuten und fast eine halbe Stunde lang alles schief geht. Man sieht den Punkt, man sieht die Gewitterwolke, die über dem ganzen Ding zusammenfährt und was macht man? Man stellt nur ein paar Regenschirme auf, damit auch wirklich der Blitz einschlägt, so ungefähr, statt dass man irgendwie was Sinnvolles macht. Und dann muss man halt sagen, ich meine, hätte das jetzt Seth Rollins wirklich geschadet, wenn er jetzt hier einfach den Titel verloren hätte? Ich glaube auch nicht, weil das, was jetzt passiert ist, tut ihm auch nicht gut. Und wenn er halt gegen, und dann hätten wir natürlich das Problem, du hast hier eine frische, wobei dann hättest du halt eine Ronda Rousey in Fiend-Form gehabt, die hat auch ihr erstes sehr glaubwürdiges Titelmatch sofort gewonnen und dann war erstmal nichts mehr zu wollen mit die besiegen wir irgendwie. Dann hätte man sich beim Fiend halt mal was Neues ausdenken müssen, aber zumindest wäre halt, ja, ach, mich ärgert's einfach. Es ist so dumm. Es ist so alles so dumm gelaufen und man hat nicht den Eindruck, dass sie eine Idee haben, was sie wirklich sinnvoll machen können. Und ein bisschen tut mir der Mann ja leid, weil sein letztes Gimmick ist ja auch dauernd schiefgegangen.
Ja, also ich sehe noch nicht, dass dieses Gimmick hier schiefgelaufen ist, sondern ich sehe das als, ich sehe es nicht mal als Rückschritt, sondern ich sehe es erstmal noch als das, was es gerade ist und dass wir noch gar nicht genau wissen, worauf das letztlich hinausläuft. Also ich sehe noch nicht, dass das Fiend-Gimmick in irgendeiner Art und Weise gescheitert wäre, sondern ich habe nach wie vor Bock auf das
Ding. Also sehe ich auch nicht, vor allem, weil halt, aber der hat halt auch die Facette drin, dass er ja nicht des Firefly Funhouse ist halt eigentlich die Facette, die ich interessanter finde an dem Ganzen, weil irgend so ein Horrorclown, der aus dem Horrorfilm entlaufen ist und dem anderen den Finger in den Hals steckt, nö, und halt unbesiegbar ist. Super. Ich sag schon, ein Trope aus dem Horrorfilm, wie ich sie schon 1 Million Mal mitbekommen habe. Aber dieser sinistre Aspekt von diesem creepy Kinderprogramm-Moderator, das ist halt das, was eigentlich die ganze Sache frisch macht. Deswegen hätte ich vielleicht der Dämon Finn Balor Ansatz, dass halt dann da der liebe Onkel Yowie Wowie Bray im Ring steht und dann fröhlich grinsend, bisschen wrestelt und dann macht's irgendwie Schnipp und dann dreht er durch und haut dem anderen um und hat das Match gewonnen. Das wäre vielleicht auch ein Ansatz. Vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwann. Beim Match vor ein paar Monaten, wo wir noch drüber geredet haben, war doch auch, dass er sich so einen Kopf langt, als ob er jetzt innerlich sich vielleicht die gute Seite sträubt dagegen, dass er jetzt böse weitermacht oder so ein Käse. Kann ja alles noch kommen, aber momentan habe ich nicht die große Lust drauf, weil es einfach so dumm war alles. Und mich so geärgert hat. Aber,
ich weiß nicht, ich glaube, das werden wir dann eben sehen. Ich hoffe, dass es dafür noch die entsprechenden Erklärungen gibt. Ich weiß, es wird nicht alle befriedigen, aber was ich eben interessant finde, ist, wie viele Interpretationsansätze das hier gibt. Ich lese jetzt hier auch schon wieder den nächsten Twitter-Feed hier irgendwo, wo dann auch jemand über zig Tweets sich darüber auslässt, was das alles zu bedeuten hat, was die Motivation des Fiends sein soll. Also sehr interessant. Und deswegen, das finde ich wiederum spannend, dass so ein Gimmick so emotional aufgeladen ist, dass es offensichtlich auch solche Reaktionen mit sich zieht. Ich weiß, dass es viele, du fandest es ja auch nicht gut. Ich fand's interessant. Ich gehe da ein bisschen nüchterner ran. Ich fand das, ich hab's eher als Film gesehen, dieses Ding, oder als Segment. Ich hab's wirklich, ab dem Moment, wo dieses rote Licht angewiesen ist, oder als diese Stimmung da gewesen ist, als man gemerkt hat, okay, das will in eine vollkommen andere Richtung als ein normales Wrestling-Match. Und das finde ich interessant und ich find's mutig. Ich find's aber auch doof umgesetzt, weil zum Beispiel die Sache mit dem Matchabbruch, dass das keiner verstanden hat, das ist eindeutig ein Fehler in der Art und Weise, wie es präsentiert worden ist. Und das kann man eben auch nicht schönreden, sondern das war ein Fehler. Das hätten die Kommentatoren irgendwie darstellen müssen. Das hätte der Ringsprecher durchsagen müssen, dass der noch während der Fiend da bearbeitet wird und dem geholfen wird, sagen müssen, der Ref hat das Match abgebrochen aufgrund der Gesundheit der Beteiligten oder sonst irgendwas, damit das klar ist und nicht, dass man denkt, dass hier das Hell in a Cell durch ein DQ endet. Und das ist ein Problem, was ich hier sehe, weshalb da diese Diskussion auch so aufgeladen ist und so. Also der Rest finde ich sag's jetzt, ich find's spannend, weil das eben, das ist doch genau das, wir finden doch sowas geil, wenn mal Wrestling in eine andere Richtung geht und wir sagen, Wrestling ist Kunst, das darf alles, dann darf's auch sowas, auch wenn es vollkommen over the top ist, natürlich ist es over the top, aber das ist auch okay.
Ja, schon, ich finde, wie soll ich sagen, ich finde, wenn ein Gimmick so kompliziert wird, dass ich ein Buch brauche, um nachzulesen, was es bedeuten soll, warum hat Becky Lynch so gut funktioniert? Weil es ganz eine simple Motivation war, die jeder kapiert und die jeder nachvollziehen konnte. Sie ist permanent benachteiligt worden, weil das goldene Kalb, das klingt so dumm, also das goldene Kind Charlotte einfach alles gewinnen soll und alle wollen die haben und eine Becky wird permanent benachteiligt und dann schnappt sie über und sagt, jetzt reicht's. Punkt. Und das war, weswegen das so gut funktioniert halt einfach. Und jetzt habe ich hier einen Charakter, wo mir jetzt alle hoffen, dass es bloß furchtbar kompliziert ist und doch noch am Schluss coolen Sinn ergibt. und das war, weil man sonst denkt, oh Gott, was war das? Also das ist mir ein bisschen zu viel. Ich meine, das mag anderswo funktionieren. Ich meine, ich habe mal irgendwie über Chikara ein Stück weit gelesen, was ja an Absurdität wohl kaum zu toppen ist. Da mag sowas nein passen, aber die WWE ist halt überwiegend einigermaßen im Realismus verwurzelt, wenn man halt einen Undertaker außen vor lässt, der halt ein Relikt aus der glorreichen Zeit ist, aber
ja, und alle erinnern sich dran und finden es
ja
geil.
Aber weil er halt einfach eben eine Anomalie ist, aber jetzt zu versuchen, das zu replizieren, ist halt gefährlich.
Machen sie ja nicht, interpretieren es ja neu. Also auf eine andere Art und Weise und dann eben auch und greifen in eine ganz andere Schublade. Ich meine, der Undertaker war ja auch nicht der stereotype Horror Totengräber irgendwo, ja, aber, sondern der hat sich ja auch gewandelt mit der
aber
Zeit.
Aber gefühlt soll halt das jetzt quasi die neue Undertaker-Geschichte werden halt. Und das, wo man sagt, okay, ist zwar alles totaler Humbug, was da passiert, aber das ist halt der Charakter.
Wir werden sehen, wie das weitergeht. Wahrscheinlich sind wir schon in der, jetzt bei Raw sind wir schon ein bisschen klüger.
Ich bin gespannt, ob wenn sie da nicht vor dem ich finde übrigens auch, wir wissen ja nicht, wie der Draft abläuft. Vielleicht wird das heute, nee, heute ist ein Draft-Preview, hieß es auch mal, glaube ich, irgendwo innerhalb dieser 3 Stunden, dass bei Raw heute ein Draft-Showcase, ein Draft-Preview, irgendwas, wahrscheinlich, wo sie jetzt halt die Regeln erklären, wie das dann am Freitag oder am Montag ablaufen wird. Das möchte ich sehen, der, wer draftet überhaupt? Es gibt ja keine Authority-Figures mehr. Es fängt schon mal an. Wer entscheidet eigentlich jetzt noch, nachdem ja mit Shane der Letzte auch noch entsorgt worden ist? Gute Frage. Und vor allem, wer ist dieser Mensch, der entscheidet, der sagt, ich möchte den übermenschlichen Dämon, der der unverwundbar ist, den wir gar nicht kontrollieren können, der muss in meinen Roster. Das klingt irgendwie so absurd. Aber ja, mal schauen.
So, abschließendes Fazit zu Hell in a Cell, bitte, mit Bananenwertung.
Ich habe lange überlegen müssen. Man müsste ja eigentlich segmentieren. Deswegen bin ich jetzt großzügig und lass diese Katastrophe am Schluss nicht alles komplett überschatten und bleib bei 1,5 Bananen.
1,5 habe ich, glaube ich, damals Crown Jewel gegeben oder sonst irgendwas. Nee, ich werte vor allem recht positiv, dass hier die ersten beiden Matches wirklich richtig gut
sind. Ja, die retten alles. Die retten vieles. Die retten halt, sagen wir mal, kombiniert 8 Bananen. Dann bleibt halt so viel übrig, ne?
Nee, es ist schon ein bisschen mehr. Es ist schon ein bisschen mehr. Also ich gebe 3.
So. Also ich habe mich ja schon oft über das Main Event am Ende geärgert, aber das war jetzt halt mal richtig ärgerlich, weil ich mir da nicht nur denke, das war scheiße, sondern ich fühle mich auch noch so richtig verarscht. Ich meine, man hätte jetzt, lass mal das Main Event, den Titelkampf bei SmackDown zum Beispiel, über den kann man sich sicher auch ganz großartig ärgern. Aber der hat irgendwie eine gewisse Logik und ist jetzt halt auch noch akzeptabel im Rahmen für mich. Auch wenn ich Kofi gewünscht hätte, dass es mehr wie 5 Sekunden gewesen wären vielleicht. Aber das war halt einfach, also wenn das jetzt kurz und knapp so gelaufen wäre, in irgendeiner Form, hätten sie diese nach dem 3. Curbstorm gesagt, okay, jetzt ist gut, und nicht diese Pseudo-Charakterentwicklung von Seth Rollins, der dann auch noch vom Schiedsrichter, also was, ich bleib gerne auch immer an dem Schiedsrichter-Geschichte hängen, am Ref, der dann ihm zuredet, mach's nicht, das ist so dumm, das ärgert mich. Immer wenn irgendjemand im Ring den Mund aufmacht, dann endet es meistens nicht gut. So, wenn Sascha sagt, ich bin der Boss hier, ne, ja, hätte er auf der Fresse kaut, der andere wäre die Botschaft auch angekommen. Aber ach, egal, ja. Also mich hat es einfach richtig geärgert und dann mir gedacht, wenn gut, wenigstens war der Anfang gut, aber kann man den Scheiß nicht mal an Anfang postieren, damit ich hinten nach wenigstens mit einem guten Gefühl rausgehe? So.
Ja, das ist halt der Unterschied. Bei letzten Events war es ja dann eher so, dass das Ende wieder es rausgezogen hat. Diesmal hat das Ende zumindest so ein bisschen runtergezogen. Bei mir war es nur ein bisschen, bei dir war es eindeutig ein bisschen mehr und bei vielen anderen war das sogar noch bedeutend viel mehr. Ja, ich bin auf jeden Fall neugierig, wie die Sache hier eben weitergeht. Ich bin einfach, weiß ich gar nicht, gespannt, was mit dem Fiend da weiter passiert. Ich mache jetzt einfach mal hier den Deckel auf dem Podcast, weil ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt und ich glaube, alles andere, da würden wir uns noch mehr wiederholen als alles andere. Am Wochenende geht's weiter mit dem nächsten Wochenend-Podcast. Da sprechen wir darüber, wie die WWE mit der Konkurrenz über die Jahre so zustande und zurande gekommen ist. Also, wo gab's Kooperationen, wo hat man sie ignoriert, wo hat man sie angegriffen, da werden wir ein bisschen drüber plaudern. Und ansonsten natürlich, wenn ihr uns hier mögt, dann schaut gerne auf Patreon, auf Steady vorbei, da hauen wir jetzt auch wieder reichlich Content natürlich raus die Woche. Und wenn ihr mögt, schaut auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wegen der Berichterstattung hier aus Deutschland, WXW, World Tag Team Festival, Interviews und so weiter und so fort, schaut da gerne vorbei. So, Ulrich, und in dem Sinne machen wir jetzt hier einen Deckel drauf, wir haben schon mehr als Überlänge für eine Review, weil wir uns hier am Hauptkampf so heiß geredet haben.
Ja, es war ja
auch
ein besonderes Ereignis. Das besonders genau schlecht das. Zwar, aber macht ja nichts.
Genau, in dem Sinne sage ich Dankeschön, dass du dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Headlock, Der Pro Wrestling Podcast.